Daddy, you're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Herzlichst willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Ausgabe von Pop und Pubertät. Mein Name ist Marc Hofmann. Neben mir sitzt Klaus Bieler.
Innen.
Live dieses Mal. Wir haben ja eine Sonderfolge mit den jungen Kollegen aus dem Münsterland. Alex Batzke, Martin Pieler. Herzlich willkommen ihr mal wieder. Und
hallo. Ja,
die Stammhörer wissen, wenn die beiden dabei sind, dann sind wir in den 2000ern. Und da hatten wir ja in letzter Zeit den Klaus immer eher als virtuellen Gast aus dem Off mit eingespielt. Heute sitzt er tatsächlich mal wieder live neben mir.
Irgendwie höhere Gewalt.
Ja, es war höhere Gewalt. Da gab es Gründe dafür. Und jetzt endlich ist er wieder mit dabei. Fürs Jahr 2002, das wir uns ausgesucht haben. Mhm. Und da gleich die Frage an euch zwei beide aus der jüngeren Generation. 2002, was war los bei euch? Ja. Alex oder Martin, sprecht euch selber ab. Wer anfängt.
Ja. Ich war das erste Mal ohne meine Eltern im Urlaub. Mhm. Nämlich mit so einer Jugendgruppe sind wir mit dem Bus und der Fähre nach Sardinien gefahren, haben dann da 10 Tage, 14 Tage so die Größenordnung gezeltet und dann wieder zurück. Ja. Das war der erste Urlaub ohne Eltern. Danach haben die mich noch mal einmal zwangsweise mit in den Spreewald geschleppt. Und danach habe ich gesagt, so, dann war's. Mit euch fahre ich die nächsten 25 Jahre nicht im Urlaub, so nach dem Motto.
Sardinien war aber gleich ganz schön weit fürs erste Mal.
Ja, muss ja direkt Entfernung dazwischen bringen.
Wie
ja.
alt warst du da?
2002 bin ich im Winter 16 geworden.
Ja.
Das heißt, da war ich dann 15 entsprechend im Sommer. Und ja. Ich sag mal so, da hat Pubertät hart reingekickt auf jeden Fall. Also da hatte
allerdings,
ich ständig, da war da dringend notwendig, ein paar tausend Kilometer zwischen mich und meine Eltern zu bringen auf jeden Fall.
Ihr kennt es ja sicher, dass bei Landschulheimen muss ja immer irgendjemand abgeholt werden wegen Heimweh. Also war kein Heimweh dabei.
Das ist ja ein neues Phänomen, das gab es ja früher nicht.
Wenn der Helikopter plötzlich im Nebel verschwindet.
Ja, Alex, was war bei dir los?
Martin, du warst auf Sardinien, ich war gar nicht weit weg. Ich war nämlich auf Korsika. Also wir hätten uns fast sozusagen zuwinken können. Allerdings war ich noch mit meinen Eltern da, weil ich eigentlich die Urlaube mit den Eltern immer ganz genossen habe. Der erste eigene Urlaub, den habe ich, glaube ich, erst 2006 gemacht. Also
finde ich gut.
Im Alter von 15 oder fast 16 war ich noch nicht bereit für einen eigenen Urlaub. Das musste dann erst noch kommen. Ich bin ja sowieso generell so ein bisschen so ein Spätzünder. Ich mochte zum Beispiel 2002 noch kein Bier. Kann man sich das vorstellen? So.
Ja.
Ich habe auf meinem 16. Geburtstag, den ich übrigens zum ersten Mal groß gefeiert habe, nämlich in so einem Partykeller bei meiner Tante, da habe ich zum ersten Mal irgendwie Bier probieren müssen und mochte es da noch nicht. Aber man muss sagen, aufgrund von Gruppenzwang und der Erkenntnis, dass die wie doch ganz schön Spaß macht, ging das relativ schnell dann auch vorbei.
Ich mag es jetzt noch nicht.
Ja, Gruppenzwang Beste. So, genau, heißt nicht, dass ich, also genau, das war auf jeden Fall das eine. Und was du gerade sagtest, von wegen Pubertät kickt hart rein, also ich hatte, glaube ich, das ganze Jahr über Liebeskummer. Also das war wirklich so. Ich war von einem Mädchen in das nächste, war ich unglücklich verknallt und es hat irgendwie nicht sollen sein immer. Und das war auf jeden Fall auch wichtiges Thema. Da habe ich, glaube ich, alle ziemlich mit genervt, mit diesem Verknalltsein. So.
Alex, hast du eigentlich dein ganzen Roses-T-Shirt aus aktuellem Anlass an?
Leider nicht. Du meinst, ob ich auf dem Konzert war?
Ja.
Ich habe es leider nicht gekonnt. Ich habe das gerade aus dem Schrank gekramt, weil ich vorher noch ein anderes T-Shirt anhatte und dachte, ich muss irgendwas passend zur heutigen Performance anziehen. So. Aber nee,
okay.
Ich war leider nicht da. Nee. Aber ein Schüler von mir, ein Schüler von mir war auf Guns N' Roses Konzert und sagte, das hätte mir wohl auch gefallen.
Ihnen hätte das wohl auch
in
gefallen.
In Düsseldorf, ja.
Ah ja, okay. Ja.
Das war auf jeden Fall 2002, aber zwei Sachen möchte ich noch ergänzen, nämlich einerseits, ich bin in die Tanzschule gegangen und am Anfang hatte ich da keinen Bock drauf, aber später wurde das ja, und das habe ich ja schon in früheren Folgen hier mal berichtet, so ziemlich mein Lebensmittelpunkt, so, dass ich da dann irgendwann jeden Tag in der Woche, außer montags, da war Seniorentanz, da war. Also das war wirklich, ich dachte erst, boah, Tanzschule, was soll der Quatsch und so, und dann bin ich da wirklich ein- und ausgegangen. Und das fing in diesem Jahr an. Und ich habe angefangen, Radio zu machen mit einem Kumpel. Normalerweise erklärt Martin jetzt immer noch, was Radio bedeutet. Aber ihr wisst das ja noch.
Euren Hörern muss man
ja, Volksempfänger.
Ja, wir aber das war auch ganz witzig, weil wir damals dann irgendwie auch sowas Ähnliches wie einen Podcast halt gemacht haben. Also eigentlich fast so ein bisschen wie auch unseren Podcast. Ja, genau. Das war so die Geschichte.
Klaus, was hast du für eine Erinnerung an 2002?
Das war die Schwangerschaft meiner Frau mit unserem Erstgeborenen und dass ich in der Cinque Terre in Italien im Urlaub war und dass wir, glaube ich, gemeinsam in Schönau, war das dort noch?
Ich glaube, war gerade noch 2000, genau 2002 haben wir uns ja kennengelernt, haben in der Lehrerband zusammengespielt.
Ja, und am Abiball gespielt und ich habe dort mit einem Lederball eine Leiter umgeschossen und dann kam der Hausmeister und scheißt die Schüler zusammen und dann heißt es plötzlich, das war ein Lehrer. Und dann war plötzlich Ruhe. Ja, aber das mit also sich verändernde Lebensumstände, das war natürlich schon einschneidend, aber halt vor allem für meine Frau. Und ich komme dann nachher, wenn es um eine bestimmte Platte geht, auch auf ein Konzert, wo unser noch nicht Geborener mit dabei war. Und das war aber, glaube ich, wo der Bauch schon etwas größer war. Kann sein, es war 2003, aber es gehört trotzdem zu 2002. Ja, wisst nachher gleich, wovon ich es habe.
Ich meine, das war auch so eine Zeit, wir hatten so ein Ritual, wo ich Freitagabend immer bei dir war.
Das kann sein.
Mal
Reste essen.
Ja, essen und dann manchmal Fußball. Ich war auch im Fußballtraining.
Ja, stimmt, du warst mit dabei beim
Fußballtraining. Und dann irgendwie Musikdokus angucken und so.
Ja, ja. Also Nerd-Dasein gepflegt, diesmal dann im Doppelpack, weil wenn man so nerdig unterwegs ist, dann freut man sich ja extrem, wenn es einen gibt, der genauso ist. Mhm. Und ich weiß, dass ich Marc mal an der Straße habe stehen lassen, weil ich ihn immer mit zur Schule nahm und er steht da. Und ich habe es einfach vergessen, bin vorbeigefahren.
Ja, er ist vorbeigefahren. Ich sehe ihn noch, hallo.
Es war einfach zu früh.
Ja, ja. Okay. Ja. 2002 ist natürlich auch das Jahr einer der absurderen Fußball-Weltmeisterschaften, war so eine Direkterinnerung von mir. WM in Japan und Südkorea und Deutschland ist mit einer absurden Aufstellung, ich sage so Namen wie Carsten Janka oder Ramelow, ins Finale gekommen durch lauter 1-0-Siege gegen so Paraguay und USA und so.
Schillerwert im Tor.
Und dort haben sie dann toll gegen Brasilien mitgehalten und dann dieser legendäre Patzer von Oliver Kahn, der dann das 0-1 durch
der Ronaldo. Der aber ein super Turnier gespielt hat, wie man so schön sagt.
Ja, ja, und fehlerlos und dann ausgerechnet im Finale. Ja. Daran musste ich direkt denken.
Hast du das mit mir im Sportheim vom, ich weiß nicht, heißt es SV Schönau, geguckt?
Nee, ich habe es mit dem Andi geguckt, das Finale.
War der nicht auch dabei?
Nee.
Weil interessant ist, dass Jogi Löw ja aus Schönau kommt, er war zwar dort noch ein Trainer, von der DFB-Auswahl, aber der Bruder von Jogi Löw, der betreibt das Sportheim Schönau und bei dem saßen wir und haben uns dann den Patzer von Oliver Kahn reingepfifft.
Und 2002. Das hatte ich nochmal gemacht, ich muss nochmal drüber nachdenken. Ich habe es, glaube ich, vor Augen, dass ich das irgendwie auch gesehen hätte, aber hat er den wieder daneben gegriffen oder was?
War ein Weitschuss und er hat ihn halt nach vorne prallen lassen und Ronaldo hat abgestaubt dann.
Ja, ja, genau, so. Mhm.
Das war gar nicht seine Art, aber...
Ja, er war auch gefoult worden vorher, war so ein bisschen daneben oder nee, vielleicht hat er noch, war er noch nicht ganz...
Aber vielleicht war es gut so, sonst wäre ja Oli Kahn unsterblich.
Ja.
So ist jetzt halt Jens Lehmann mit seinem blöden Zettel.
Mit einem Zettel, genau.
2002 ist auch das Jahr des Euro.
Ja.
Hier auch gleich das Wort des Jahres, nämlich?
Teuro.
Ja.
Ein Wort bestimmt, oder?
Und dann diese Gespräche immer mit Leuten, die sagen, die halt dann noch umgerechnet haben. Das ging ja noch lang,
das war ja 2000. Bis heute geht das eigentlich noch.
Das sind ja 50 Mark.
Ja, ja. So. Ich habe mich dem gleich verweigert. Ich fand es so beknackt. Ich habe mich einfach gezwungen, auf gar keinen Fall irgendwas umzurechnen.
Das war aber Art Reflex.
Ja, ja.
Meine Mutter hat dann, weil die ja auf der Haushaltungsschule war, die hat dann immer Leuten, die gesagt haben, alles doppelt so teuer, einfach nur D-Mark durch Euro ersetzt. So, also in der Gastronomie war es teilweise wirklich so. Aber meine Mutter hat denen dann immer vorgerechnet, dass zum Beispiel Milch gar nicht viel teurer wurde. So. Mhm. Wobei jetzt kostet es ja, also Weidemilch, 3,5% Fett kostet jetzt 1,85. Das sind ja 3,70 Euro.
3,70 Mark.
Da wird man ja verrückt. Ja. 3,70 Mark, das Wahnsinn. Muss man sich mal vorstellen.
Ich weiß noch, ich habe früher immer so eine Sendung geguckt, die hieß Giga. Das waren so irgendwie so Nerd-Sachen, so mit Festplatten und CD-Brennern und sowas und DVD-Brennern und so Computerkrams. Und da wurde auch dann irgendwie im Fernsehen gesagt, so von wegen DVD-Brenner, irgendwie sind noch so teuer. Und dann habe ich, da konnte man so kommentieren auf so einer Website, da habe ich so einen Spaßkommentar geschrieben von wegen, DVD-Brenner sind ja noch viel zu teuer, da sollte man besser auf den Euro warten, dann wird das alles halb so teuer. So, dann hat der das im Fernsehen vorgelesen, meinen blöden Kommentar. Naja, so kam ich dann aber auch immerhin, mal ins Fernsehen. Ja.
Frühe immerhin. Prominenz.
Ja, das hätte ich ja fast wie? Für so einen Nippel bei Stefan Raab reichen können.
Ja, ja, ja.
Habt ihr noch so geschichtliche Events?
Es gab eine Hochwasserkatastrophe in Ostdeutschland, ja. Das war relativ wichtig.
Ja, die war auch wichtig, weil 2002 war, glaube ich, Bundestagswahl. Ja. Und da das hat ja Schröder ja seinen Hals gerettet nochmal, glaube ich, vor allem durch die Flut.
Gummistiefel an, paar Sandsäcke irgendwo hinlegen, reicht für eine Wiederwahl.
Ja, ja.
Und dabei nicht lachen. Flasche Bier. Dabei nicht lachen.
Genau, richtig, nicht lachen.
Ja. Ja,
ja. Ja. Und dann natürlich noch was Unerfreuliches, der Amoklauf von Erfurt.
Ja.
Den Namen hat man auch parat, Robert Steinhäuser.
Das hat mich monatelang lahmgelegt.
Ja.
Das war auf jeden Fall Thema. Und das hat in diesen ganzen Nerd-Kreisen, Computerkreisen, hat das natürlich auch eine Riesendebatte zum Thema Killerspiele und so ausgelöst und angefeuert. Ja. Das ging durch die Talkshows und so weiter und so fort. Und man könnte ja sagen, zum Glück ist dieses Thema heutzutage nicht mehr präsent, aber jetzt vor kurzem wieder so eine Meldung aus Graz, wieder so ein Amoklauf. Also also selbst das bleibt uns in diesem Jahrzehnt nicht erspart. Also ja, genau.
Es ging auch um Slipknot bei dem Amokläufer, dass der Slipknot-Fan war und dass es alles, so wie ich, gewaltverherrlichend sei. Und so. Wobei Slipknot war mir auch immer sehr unangenehm, was nicht und heißt.
Sehr gewaltverherrlichend.
Nicht heißt, dass die Leute deshalb. Also ich finde, was gewaltverherrlichend betrifft, könnte man jetzt auch sagen, dass man sich ja fast rechtfertigen muss, wenn man sonntagabends keinen Tatort guckt. Ja. Weil das macht ja fast jeder. Dann, was, du schaust keinen Tatort? Dann sage ich immer, ich mag keine Gewalt.
Ja.
Ich fand da immer so dieses Meme-Zitat irgendwie so, 10 von 10 Amokläufern haben Brot gegessen, verbietet Brot.
PISA-Studie habe ich auch noch hier stehen, die wurde zwar 2001 am Ende des Jahres veröffentlicht, aber dann 2002 war denn die große Diskussion darüber, also der PISA-Schock.
Der PISA-Schock, genau.
Ja. Ja. Wo auch heutzutage immer noch mal wieder gesagt wird, Lehrer, kein Wunder, dass hier bei PISA wir alle durchfallen, wenn man euch so zuhört. Auch schon mal einen Kommentar von Lehrersprecher gehört.
Ah, okay, alles klar. Naja.
Naja.
Filme.
Jo, jetzt geht's los, Leute. Also habt ihr Zeit
mitgebracht? Also wir müssen gucken, wir verteilen es am besten auch auf 2 Folgen, diese Filme. Aber vielleicht ja mal jeder 2 oder 3 oder so für die erste zum Reinkommen.
Okay.
Also legt mal los.
Ich möchte anfangen mit, oder Martin, möchtest du anfangen als Cineast?
Nee, mach ruhig. Okay. Mach ruhig.
Ich möchte beginnen, damit mir das keiner wegklaut, mit einem Film, den ich schon die ganze Zeit immer in diesem Podcast hier erwähnen will und bislang das Jahr einfach noch nicht reif war, nämlich Catch Me If You Can. Wie toll ist eigentlich Catch Me If You Can? So ein großartiger Film. Steven Spielberg, der beste Leonardo DiCaprio, den es überhaupt gibt. Dafür hätte er eigentlich schon einen Oscar verdient gehabt. Und Tom Hanks als der ihn da schnappt. Es geht ja um diesen Con-Man Frank Abagnale. und wie er da dieser von verschiedenen Betrügen immer weiterkommt, am Ende dann zu diesem Scheckbetrüger. Und ich finde den Film einfach großartig. Also wie er da so sich da so durchconmannt, das ist so cool. Einfach am Anfang da, wie er in der Schulklasse einfach den Lehrer gibt, dann später, wie er dann irgendwie mit so einem, den James Bond dann plötzlich macht, dann macht er den Piloten da und alles. Also das ist so ein großartiger Film. Ich habe den damals sehr gefeiert. So.
Also
Steven Spielberg, John Williams macht die Musik, alles drin.
Ich möchte da mal ergänzen, ich glaube, ich habe es auch schon öfter mal deutlich gemacht, Steven Spielberg ist Gott eigentlich.
Ja.
Also Steven Spielberg ist, ich weiß nicht, gibt es einen schlechten Film von Steven Spielberg oder einer, der nicht sehr gut ist irgendwie?
Ich glaube, der letzte Film mit Audrey Hepburn, der ist Always.
Ja, der, jo, wenn man möchte. Ja,
ich meine, als Audrey Hepburn-Fan sagt man natürlich, sie hat einen Engel gespielt.
Ja, oder 1943 ist auch, gilt auch als misslungen. Ich fand ihn
aber damals toll. Lass mal trotzdem so stehen.
Aber Spielberg ist ja Wahnsinn eigentlich. Was er macht, ist immer genial. Ja. Gerade gibt es eine tolle Doku auf Arte über Steven Spielberg. Toll. Und ich habe mich wieder angefangen, für ihn zu interessieren, nach dem letzten seiner Autobiografie, Fablemans.
Ah ja.
Ist er quasi seine Jugend erzählt. Und es war sehr berührend und sehr interessant und aufschlussreich und ja, vor allem auch berührend, wie der da aufgewachsen ist und wie er zum Film gekommen ist und so. Und da habe ich wieder angefangen, mich zu interessieren dafür. Großartig, großartig. Ja, ja, super. Mhm. Martin.
Ja, ich bleib mal bei großem Hollywood-Kino mit großen Namen. Ocean's 11 mit Brad Pitt.
Ja, mit allen.
Mit allen. mit allem und jedem, genau. Ja. Ein klassischer Heist-Movie. Ich glaube, es ist ein Remake von einem Film mit Frank Sinatra, der im Original, glaube ich, nicht Ocean's 11 heißt. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, wie der.
Ja, doch, ich glaube sogar. Aber auf Deutsch ganz hat er dann so einen beknackten deutschen Titel.
Ja. Ja. Es geht auf jeden Fall darum, dass offensichtlich Ocean und 11 andere Typen, also Danny Ocean und 11 andere Typen.
Frankie und seine Spießgesellen, glaube ich, heißt er im Original. Spießgesellen. Korrekt, fällt mir gerade. Also, ich gucke gleich mal nach, ob es stimmt. Das kam mir jetzt gerade in den Kopf
fast
rein.
Genauso griffig. Das ist ja fast genau. Ich finde, wir sollten ihn ab sofort Oceans Spießgesellen nur noch nennen. Auf jeden Fall überfallen die, wollen die ein Casino ausrauben. Und zwar nicht irgendein, sondern das Bellagio, was praktisch unmöglich ist, ein Casino in Las Vegas auszurauben. Und der ist sehr cool, weil der ist halt, der hat so Bauen, Trainieren, Trainingsmontagen und es gibt wenig, was ich an so Actionfilmen mehr liebe als Bauen und Trainieren, Trainingsmontagen.
Ja, super. Ja,
ja. Ja. Ist schon, okay. Schon gut gemacht.
Dann habe ich einen Film von David Fincher, der mir sehr gut gefallen hat, Panic Room.
Oh ja, habe ich auch stehen. Hm.
Der war nicht ganz so gut, wie ich ihn erhofft hatte, weil Fincher hat halt mit 7, mit seinem ersten Film irgendwie die Latte derart hochgelegt, dass man gedacht hat, ich muss mir jeden Film von dem angucken und Panic Room kam dann nicht ganz ran. War The Game, kam noch dazwischen, ja, der war auch toll, aber auch nicht ganz so super toll wie 7. Und dann Panic Room hatte, finde ich, ganz, ganz tolle Momente. So die erste Stunde oder so fand ich großartig. Mhm. Schöne, so ein Locked-In oder Locked-Room ist, glaube ich, die Bezeichnung. Krimi-Thriller, nur an einem Ort, mit fantastischen Kamerafahrten. Also mir ist da eine in Erinnerung noch, wo er durch diese ganzen Stockwerke durchfährt, ohne Schnitt. Und dann eben ging es ja, glaube ich, bei diesen Kamerafahrten ist, glaube ich, auch so, wo Regisseure zeigen, was sie so, wie lange sie ohne Schnitt filmen können. Und möglichst virtuos dann. Mhm. Und dann fährt er irgendwann durch den Henkel der Kaffeekanne noch durch. Und dann eben durch das Fenster auch durch, natürlich dann auch, durch das Geschlossene. Und dann sieht man eben draußen dann die zum ersten Mal dann, dass da jemand ist.
Ja, genau. Diese One-Takes, die finde ich auch immer super. Das kann ich mir immer, manchmal spule ich sogar zurück und gucke mir das dann nochmal an, weil ich das immer so cool finde. So.
Ja,
das immer wieder, ja.
Ja. Ja, gut, Alex. Oder Klaus, hast du noch einen?
Klaus, Film?
About a Boy, weil Hugh Grant endlich mal jemand anderen spielt, als immer nur den romantischen tollpatschigen Typen, sondern mal einen richtigen Arsch. Und ich war ja damals großer Nick Hornby-Fan. Und dann kam der Film und dann denkt man ja, wie wird es dann? Aber wenn man dann sieht, wie zum Beispiel Hugh Grant Popcorn zertritt und dann in den Kindersitz reinschmeißt, um anderen vorzugaukeln, dass er alleinerziehender Vater ist, das war natürlich super. Und auch ein super Soundtrack von Badly Drawn Boy.
Von denen, die waren auch irgendwann einfach mal weg vom Fenster.
Stimmt, aber super Soundtrack. Und Toni Collette spielt mit, die halb verwahrloste Mutter von dem Boy, um den sich dann, oder den Hugh Grant dann als seinen angeblichen Sohn mit zu den Treffen nimmt. Er geht ja zu einem Treffen von Alleinerziehenden, um eine Frau abzugreifen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Jedenfalls ein sehr, sehr lustiger Film, finde ich. Also kann man immer noch gut im Englischunterricht zeigen. Und wie gesagt, super Soundtrack. Es fehlt, finde ich, im Buch im Film was im Buch sehr wichtig ist, nämlich dass da so ein Mädel ist, die ist totaler Nirvana-Fan. War das in About a Boy, ich glaube? Und das wird im Film dann ausgespart, er ist halt so eine Emo-Frau. Und der Junge, also den er halt als seinen Sohn ausgibt, der hat eine Marotte und der singt im Unterricht immer vor sich hin. Und zwar singt er Killing Me Softly.
Killing Me Softly, genau. Und ich habe es irgendwann nie mehr hören können, wie oft die
das. Ich konnte sowieso nicht mehr hören.
Ja,
genau. Und ich habe das Lied von den Fugees, also die Coversion, so dermaßen gehasst, dass ich die Mitschüler eigentlich verstanden habe, die ihn dann alt vermöbelt haben.
Ja.
Aber toller Film und Hugh Grant, ich finde, ihm steht das Arsch sehr gut.
Ja, Filmtitel natürlich auch eine Nirvana-Referenz, About a Boy.
Ja, genau.
Absicht von Hornby natürlich.
Ja, aber das haben die wenigsten gerafft.
Ja.
War ja auch nicht auf dem Hit-Album.
Alex.
Ich muss die ganze Zeit hin und her überlegen, weil ich habe 19 Filme hier aufgeschrieben. Aber ich möchte vielleicht auf einen Film eingehen, der man nicht so sehr auf dem Schirm hat jetzt gerade. Nämlich, ich glaube auch gar nicht so wichtig ist, Die Königin der Verdammten. Ein Vampirfilm, überhaupt nicht erwähnenswert, auch glaube ich gar nicht gut. Aber der spannende, morbide Fakt ist, dass da ja Aaliyah mitspielt, die Sängerin, die im August 2001 schon bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Und da dieser morbid spannende Fakt, dass sie da eine Untote spielt, in dem Film, der 2002 rauskommt, wo sie ja selber schon nicht mehr am Leben war, das finde ich erwähnenswert, weil genau dieser Tod von Aaliyah auch in der Musik in diesem Jahr sehr häufig aufgegriffen wird. Und wenn wir irgendwann in dieser Folge nochmal zu Musik kommen, dann können wir das ja nochmal erwähnen. Aber der hat schon so die Popmusikwelt so ein bisschen durcheinander gebracht, dieser Tod, weil der ja so unnötig war. Das kommt auch in manchen Lines vor. Der Pilot war ja, glaube ich, irgendwie zugekokst, als er dann geflogen ist. Außerdem haben sie zu viel Gepäck mitgehabt. Irgendwie in so einer Cessna sind die genug geflogen, irgendwie von der Karibik aus zurück nach Miami. Und dann hatten sie 350 Kilo zu viel Gepäck an Bord. Und außerdem war eben der Pilot betrunken und zugekokst. Und dann sind sie abgestürzt, genau. Und das war irgendwie wichtig. Ja, und in diesem Film spielt sie halt die Hauptrolle, eine Vampirin halt.
Ich hab den Film.
Ja, guck.
Der ist richtig schlecht tatsächlich. Der ist
richtig schlecht, ja.
Das ist der zweite Teil von Interview mit einem Vampir.
Ah, okay.
Der ist auch aus dieser Anne Rice Buchreihe-Verfilmung. Aber
sag mal, der erste Teil war doch gut und war doch auch erfolgreich. Wieso machen die da so einen Trash dann als zweiten Teil? Was war da los?
Machen sie häufig bei zweiten Teilen, ne?
Also ich bin mir noch nicht mal sicher, ob dieser Königin der Verdammten irgendwas mit dem Film Interview mit einem Vampir tatsächlich zu tun hat oder ob da einfach unterschiedliche Leute da diese Lizenz da irgendwie
hatten. Ist ja nicht, bestimmt nicht anders zu erklären.
Wobei relativ viele von den Romanen auch gelesen, die werden aber hinten raus auch alle echt nicht besser.
Okay. Hinten raus wird selten was besser.
Ja, dazu habe ich auch noch was hier.
Martin, was hast du noch?
Dann bleiben wir doch so ein bisschen hier im Horror-Genre. Einer meiner Lieblings-Zombie-Filme, nämlich 28 Days Later, ist auch von 2002. Der spielt in London, genau. Mhm. Ausnahmsweise war nicht irgendwo in Amerika. Und was mir in dem unter anderem so gut gefällt, ist einmal, dass die Zombies da ja nicht so super langsame Zombies sind, sondern dass dadurch deutlich gefährlicher irgendwie noch und actionhafter wirkt. Und dann so gerade so in der zweiten Hälfte halt so dieses, was auch nachher so Walking Dead ja so groß gemacht hat, dieses, wie verhalten sich denn die Menschen in so einer Zombie-Apokalypse sozusagen, und wo dann rauskommt, die sind fast die gefährlicheren als die Zombies selber und so.
Ich fand es sehr eindrücklich in dem Film, dieses menschenleere London am Anfang, wo er da aus dem Krankenhaus rauskommt und dann ja versucht zu verstehen, was eigentlich ganz genau das Problem ist. Mhm. Und einfach diese ganzen Plätze. Und damals ja wahrscheinlich echt auch, ich weiß nicht, haben die das noch so gefilmt, oder? War ja noch nicht mit CGI so viel. Noch ein riesen logistischen Aufwand auf jeden Fall, könnte ich mir vorstellen.
Ja, glaube ich auch, ja.
Dann habe ich einen Film, der mir wahnsinnig gut gefallen hat in dem Jahr. Und zwar habe ich, glaube ich, in meinem Leben vorher nie und auch hinterher nie mehr einen brasilianischen Film gesehen. Aber der war dann mal kurz wirklich in aller Munde, nämlich City of God.
Ach du Schande. Ja.
Also ein Film, den man nie mehr vergisst. Der ist wie so ein Schlag ins Gesicht irgendwie, finde ich. Ja. Unglaublich. Allein diese Anfangsszene mit dem Huhn ist so, man denkt, okay, wie geil kann man eigentlich sowas filmen und erzählen, und wie toll kann man in einen Film einsteigen. Also viel virtuoser geht's nicht, und er geht ja dann die ganze Zeit so weiter, und es sind Figuren auch, vor allem hier Löckchen, den man auch nie mehr vergisst, irgendwie so. Also der hat sich mir wirklich eingebrannt, und auch viele anderen in dieser unglaublichen Geschichte. Und, also auf Scorsese-Art ja erzählte Geschichte, Coming-of-Age-Geschichte im kriminellen Favela-Milieu, so kann man das vielleicht beschreiben.
Unerträglich realistisch.
Ja, war einfach quasi dokumentarisch gedreht, aber gerade dadurch auch unfassbar spannend und intensiv. Ja.
Ja.
Gut. Klaus, hast du noch einen?
Ich habe noch was zur Absurdität von Schauspielern und des Filmgeschäfts. Ich bin ja großer Fan von Monica Bellucci, weil ich ja so ein oberflächlicher Italien-Fan bin. Und sie dreht 2002 zwei Filme, und zwar Mission Cleopatra oder Operation Cleopatra, weiß gar nicht.
Asterix und Obelix, ne?
Ja. Genau, wo sie unfassbar aussieht. Und ich finde die Filme eigentlich ziemlich ein Quatsch, aber den finde ich gut, natürlich nur wegen Monica Bellucci. Und sie dreht aber im selben Jahr Irreversibel mit einer 10-minütigen Vergewaltigungsszene. Extrem schlimm, und der Film wird auch rückwärts erzählt. Und es ist dann so eine Selbstjustiz-Sache mit ihrem Ehemann Vincent Cassell, der halt dann den Vergewaltiger platt macht. Und da gibt's unglaublich erotische Tanzszenen, wo man eigentlich denkt, eigentlich müsste man sich den Film ja zulegen, aber weil das so unerträglich ist, diese Szene, will man den nicht haben. Okay. Und ich weiß noch, 2002 waren Marc und ich im Kino in Kick It Like Beckham. Eigentlich ein bescheuerter Titel, weil eigentlich heißt er Bend It Like Beckham. Da macht man einfach ein anderes englisches Wort.
Deutsche hin. Band kennt man nicht. Also, ja.
Und ja, nicht. Stimmt. Jedenfalls, ja, anschneiden wie Beckham wäre vielleicht komisch. Dann wird man denken, er schneidet Brot oder so. Auf jeden Fall waren wir da im Kino, und ich war sehr begeistert von Keira Knightley, obwohl sie ja viel zu mager ist. Aber den Film kann man auch sehr gut im Englischunterricht zeigen, finde ich. Und
hat, weil man auch, dieses, hat man auch die ganze Zeit.
Ja, ja, das glaube ich. Und das Ethnische, was jetzt da diese pakistanische oder indische Community da zeigt, wird jetzt nicht so extrem ernst gezeigt, sondern es ist ja am Schluss dann alles wieder Friede, Feuer, Eierkuchen. Aber dass jetzt da ein indisches Mädchen nicht unbedingt kicken darf und so, das wurde auf humorvolle Art thematisiert. Ich glaube, sowas können die Engländer am besten. Ich glaube, die Amis, die scheitern oft bei sowas. Die haben ja auch versucht, sowas wie Tatsächlich Liebe zu drehen mit Valentinstag oder New Year's Eve oder sowas. Hat einfach nicht funktioniert. Finde ich. Und Jonathan Rhys Meyers macht damit, der auch dann kurz Karriere gemacht und jetzt irgendwie verschwunden ist. Finde ich ganz komisch, weil ich finde ihn eigentlich auch super. Mhm. Und ich glaube, nach Matchpoint mit und von Woody Allen kam nicht mehr
so. Er hat mal noch David Bowie gespielt in Velvet Goldmine.
Ja.
aber ja, schon lange nichts mehr von ihm gehört. Hey. Es gibt noch so eine Variation von Bandit Like Beckham von der gleichen Regisseurin und da geht es darum, dass der Sohn Bruce Springsteen entdeckt. Also die haben Musik, Rockmusik oder das Fußball durch Rockmusik ersetzt. Blinded by the Light heißt der Film. Ist eigentlich Bandit Like Beckham mit Springsteen-Musik. Okay. Und ohne Fußball.
Und Manfred Mann-Titel.
Springsteen.
Wir haben es ja schon mal davon gehabt, dass manchmal die Coverversion überall im Kopf ist.
Ja, also ich muss sagen, selbst als Springsteen-Fan ist die Manfred Mann-Version die bessere.
Tja.
Jetzt weiß ich nicht mit Filmen. 30 Minuten sind um, wir haben noch nicht über Musik gesprochen. Vielleicht können wir es vertagen auf die nächste Folge und dann nochmal ein paar Filme raushauen.
Vielleicht muss der Alex von seinen 19 halt auch mal ein, zwei streichen und dann nicht mit Könige der Verdammten
umgehen. Ja, ihr wisst ja das. Ja, da muss man auswählen. Also wenn wir bei Musik uns so beschränken und beschneiden, müssen wir es vielleicht bei
den Filmen machen. Wir haben doch nie den Hang zur Vollständigkeit. Nie eigentlich.
Na, also eigentlich Klaus und ich ja schon, aber in dieser Viererrunde geht es nicht. Oder wir machen wirklich 3 Folgen. Das können wir natürlich auch mal. Jetzt schauen wir mal noch. Jetzt gucken wir mal, wie es läuft. Also, dann würde ich sagen, wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo Alex wahrscheinlich die Hits des Jahres referiert.
Aber natürlich.
Kann man Einwürfe machen?
Ich kommentiere die und ihr kennt keine.
Das genau, ist so also ich schweige jetzt die nächsten 5 Minuten und überlasse euch mal das Feld.
Genau. Also, wie immer am Anfang kurz die Eigenschleichwerbung. Es gibt von Lehrersprechtag da auch eine Folge zu, nämlich die Folge 90, Räudiges Münsterrad. So, für alle Hörenden da draußen. Da geht es vor allem um die Hip-Hop- und Rock-Songs aus den Charts des Jahres. Und wir gehen jetzt mal die Bravo-Hits 2002 durch. Kurz noch, weil die nicht dabei war in dieser Jahresübersicht. Der Top-Hit des Jahres ist Lass Ketchup, der Ketchup-Song.
Sagt mir nichts.
Jeder kannte den Tanz.
Kenn ich.
Was? Jeder kennt das. Das ist doch.
Also, du kennst das nicht?
Das ist doch der Sommerhit.
Ach, das heißt Ketchup-Song.
Ja, der Ketchup-Song.
So. Die Band heißt Lass
Ketchup. Ich erinnere mich dran, dass Giovanni Elber dann auch nach einem Tor diesen Tanz als Torjubel an der Eckfahne gemacht hat.
Ich habe gedacht, das Lied heißt Hebedebedeb.
Ja, doch.
Oder so. Ich habe die CD Bravo Hits bestimmt, weil ich die ja aus dem Recyclinghof Eimer immer raushole. Da habe ich jetzt, glaube ich, 20 Bravo Hits.
Siehste. So.
Toll, gell?
Glückwunsch, Klaus.
Super. Der zweite Top-Hit war noch Whenever, Wherever von Shakira. Der darf auch nicht fehlen in der Übersicht. Und jetzt kommt die Bravo Hits. Pass auf. Ich habe die Zeit nicht überdauert haben, habe ich jetzt schon rausgestrichen.
Also 2 sind übrig.
Schauen wir mal. Es geht los mit dem Imagine-Song des Jahres 2002, nämlich Ozzy Osbourne mit Dreamer. So, da könnt ihr schon, guck mal, da nicken sie schon mal. Guck.
Haben wir darüber, sogar schon mal. War das 2001 oder 2003? Wann haben wir über Ozzy Osbourne?
Ja, das Album kam dann später.
Ah, ja, 2003. Das kam in das Lied, deshalb habe ich es gesehen.
Ja, genau. Weiter geht es mit Tiziano Ferro, Perdono. Kommt auch immer noch mal wieder im Radio. Alize, Moi Lolita.
Ui.
Nee, kennt ihr nicht? So? Französischer Song. Nee, ich kann kein Französisch. Da müsst ihr, ihr wohnt doch da in der Nähe.
Ja, le Taxi.
Moi Lolita. Egal. So, dann geht's.
Ah!
Doch. Ja, dann geht's weiter. Doch. Nelly, natürlich, der darf am Beginn der Nullerjahre nicht fehlen mit seinem Pflaster auf der Backe. Nelly, Hot in Here. Der Song von Nelly schlechthin.
Nelly the Elephant.
Christina Milian, auch, When You Look at Me, ist ein Pop-Sternchen gewesen. Dann Chet Kröger featuring Josie Scott, Hero, aus dem, Achtung, ich sneak einen Film rein, Spider-Man-Film.
Ist das der von Nickelback?
Ja, genau. Und das war der erste Spider-Man-Film, der in dem Jahr rauskam und das war der Soundtrack dazu. Apropos Filme, Kate Winslet singt auch in diesem Jahr What If? Das ist so eine
Ballade. Das ist ein gutes Lied.
Ja,
gutes Lied.
Ich mochte es nicht, aber okay, man kann es mögen.
Dass eine singende Schauspielerin ist?
Ja, okay.
Das war natürlich die Monsterschnulze.
Ja, voll. Anastasia, Paid My Dues. Auch bekannt. Dann Sheryl Crow, Soak Up the Sun.
Haben wir das nicht gespielt? Haben wir
gecovert?
Das hat
ich glaube auch.
So Pop-Country.
Die Alten sind dabei.
Ja. Schlechtes Album, tolles Cover.
Na gut. Come on, come on hieß das.
Ja, ja.
Aber da ist ein super Lied drauf. Safe and Sound heißt das Lied. Okay. Super Lied.
Aber da ging es bergab mit Sheryl Crow.
Ich komme auch noch drauf zu sprechen, mit wem es alles bergab ging.
vielleicht auch mit dem Lenny Kravitz, Stillness of Heart.
Ja, auch da nicht war so vorbei mit Lenny Kravitz.
Der ist gerade auf dem Architecture Digest vorne drauf mit einer hautengen Lederweste. Ja. Der zieht sich nicht seinem Alter entsprechend an, finde ich.
Er sieht auch nicht seines Alters entsprechend aus.
Naja, das stimmt. Wirklich absurd. Das stimmt.
Das gibt's doch nicht.
Dann kam von Britney Spears I'm not a girl, not yet a woman.
Hochinteressant. Das ist so hieß auch das Biopic von der, ne? Mhm. Oder?
Genau. Crossroads, not a girl, not yet a woman. Genau. Da läuft die so durch diesen Antelope Canyon da in Nevada.
Im Bikini nehme ich an.
Nee, gar nicht im Bikini.
Nicht mal.
Ist eher so ein schmachtendes, ich werf mich von einer Wand zur nächsten, ach, keine Ahnung.
Und wie man es halt so macht.
So. Dann gab es eine ganz komische Boyband, die haben Bee Gees gecovert, B3 hießen die, und den Song Ayo Ayo. Ich habe die nur mit drin, weil meine Schwester so ein mega Fan von denen war. Ich glaube, die hat die sogar live gesehen. Das war, naja, egal. Apropos egal, Brosis haben auch einen Song, Hot Temptation. Brosis waren ja die zweite Band, die bei Popstars gewonnen hatten, also nach den No Angels. Und diesmal war es ja dann eben Brosis, eine Mixed Combo.
Mit Mark Anthony.
Ross Anthony.
Ah, Ross, der hat mich mal gegrüßt und die Mädels nicht, da wusste ich Bescheid.
Ja, ja, genau, so. Und Giovanni Zarella, also der kommt genau, ja auch aus dieser.
Oh, den habe ich letztes Jahr getroffen.
Siehst du? Giovanni Mozzarella.
So, Giovanni Mozzarella.
Verdeckter Ermittler im Schlagerbusiness, wie ihr wisst.
Ah ja, yeah, stimmt, ja. bist du auch verdeckter Ermittler im Techno? Scooter?
Nee, kenne ich gar nicht. Scooter,
ach so, haben
The Bassdrum!
Na fast, Nessaya war der Song von Scooter aus dem Jahr. Das war ein Cover von Tabaluga.
Oh.
Ist Tabaluga, das mit diesen Jumpstyle-Anleihen?
Nee, noch nicht. Das, wobei, vielleicht da auch schon. Das war auf jeden Fall dieses ein Lied von Peter Maffay im Original, irgendwo tief in mir
genau.
Bin ich ein Kind geblieben,
erstarrt.
Und dann aber mit Scooter Beat.
Aha, wisst ihr eigentlich, dass die von Marc so hässlich geschmähte Band The Chameleons von Scooter gecovert wurde? Das Lied heißt Second Skin und Scooter muss irgendwie Fan sein.
Passt der Typ ist Chameleons. Ist ja ein schlauer Kerl, also ich höre den gern, wenn er redet. ich hab Scooter live gesehen sogar.
Was?
Die schaffen es ja auch immer mit solchen Hits dann, oder mit solchen Songs dann Hits zu machen, also mit Nessaya oder mit so einem Quatsch wie Maria, Believe Me, I Like It Loud und so ein Quatsch. Das lief früher immer, also ne? Oder How Much Is The Fish und der Mist.
Die ballern ja auch immer noch. Also ja. So, Scooter ist so, also zumindest ironisch findet die jeder gut.
Ja. So, jetzt müsst ihr ganz stark sein, apropos Cover-Version. Es gab in der Zeit so eine, ich weiß auch nicht warum, aber es gab so mehrere Covers, nämlich zum Beispiel Madhouse, die ständig Madonna gecovert haben und da kam Like a Prayer.
Mhm.
Dann gab es Groove Coverage und die haben Moonlight Shadow gecovert von Mike Oldfield. Ja, ganz großer Hit früher. Also das war auf jeden Fall einer der Hits des Jahres, auf jeden Fall auch. Dann die Hermes House Band und DJ Ötzi mit Life is Life. Wenn das gespielt wird heutzutage, dann immer nur diese Version. Mhm. Nicht mehr die von Opus.
Schade.
Und auch noch ganz schlimm, Nena hat in dem Jahr ein 20 Jahre Best-of-Album rausgebracht, wo sie ganz viele Songs neu aufgelegt hat. Und da gab es auch eine neue Version von 99 Luftballons. Das klingt so ein bisschen so wie Alanis Morissette fast, so irgendwie so, also so, eher so ein Pop-Rock, so. Also gar nicht mehr so NDW-mäßig. Und auf diesem Album, das man übrigens bei Spotify nicht findet, ist auch Any Place, Anywhere, Anytime drauf mit Kim Wilde.
Ne?
Mhm. Mhm. Die auch noch ein Lied rausgebracht hat in dem Jahr, nämlich Born to be Wild. Also auch Cover. Furchtbar. Kann man sich nie anhören. Ich hab's versucht.
Das so. Will man nicht hören.
Ich dachte damals immer, was will diese alte Frau eigentlich? Habe geguckt. Damals war die nur 3 Jahre älter, als ich es jetzt bin.
So schnell geht's.
Ganz wichtiger Song noch. Zwei habe ich noch. Jetzt müsst ihr noch kurz euch zusammenreißen, dann bin ich auch fertig damit. Aber es ist wirklich, man muss das jetzt auch mal aushalten. Die Band ohne Namen versus Milka von Viva. Girl for a Day. Kennt ihr das? Oh. I wanna be a girl just for a day. Ai, ai, ai.
Der Schmerz.
Das ist furchtbar. Das ist richtig. Aber leider hat sich das eingebrannt in meinem Gehirn. Ich kann das mitsingen. Ich weiß auch nicht warum. Es ist einfach nur furchtbar. Es geht wirklich darum, man will. Also hier so. Vergessen.
Ja, weil das halt auch auf Dauer-Rotation ohne Ende lief.
Ja,
und
ja, ja.
Zu der Zeit ist man nach Hause gekommen, hat Viva oder MTV angemacht und das lief den ganzen Tag. Und dann lief da diese Songs pro Stunde einmal und dann.
Was war denn da die inhaltliche Message von diesem Lied? So.
Das Leben als Frau, die Jungs singen, das Leben als Frau ist ja viel einfacher. Und dann mischt sich irgendwann Milka ein und sagt, das Leben als Frau ist schwerer. Das würdet ihr gar nicht aushalten, ihr Milchbubis.
Okay, no, hat zu Recht. Ja, jetzt kommen die 2 Lieder, die die Zeit überdauert haben, schätze ich.
Jetzt, das letzte Lied hat die Zeit auf jeden Fall überdauert. DJ Tomic featuring Lil Kim. Kimnotize. Dein ganz großer Hit. Sesamstraßenmelodie trifft auf. Lil Kim aus Amerika singt Gib's mir richtig, ganz egal wo.
Ganz egal wo.
Was macht die eigentlich? Lil Kim,
reich sein.
Gehört und gesehen.
Einfach reich sein. Ja, also
sich auf den Nullerjahren Billionen.
Ja, ja, glaube auch.
Und auf einer Yacht wahrscheinlich auch. Fino.
Hat noch jemand Hits des Jahres?
Hat noch jemand echte Hits des Jahres? Nee, leider war es das auch schon. Also das ist alles, was ich gefunden habe.
Man merkt, dass es dort schon kaum noch Bands in den Charts gab. Sondern nur so Einzelkünstler, so wie jetzt, gibt ja keine Bands.
Ja, aber Bravo Hits ist natürlich auch extrem.
Ja. Es gab natürlich auch noch andere Hits, aber teilweise sind das dann ja Singles aus den Alben, die wir noch besprechen werden.
Mhm. Ja. Gut, dann haben wir jetzt, kommt der Pflichtteil, nämlich wir müssen uns mit unserem Referenzwerk 1001 Alben Musik, die Sie hören sollten, bevor das Leben vorbei ist, herausgegeben von Robert Demery, beschäftigen. Und es sind 6 oder 7 Alben, die ich mal hier in der Reihenfolge, wie sie im Buch vorkommen, vielleicht mal an. Wir machen mal vielleicht die ersten 3, 4, bevor dann können wir die anderen auf die zweite Folge verteilen. Und würde sagen, dass wir hier Jurassic 5 haben. Hip-Hop, der mir nichts gesagt hat. Euch zuvor?
Nee, kannte ich nicht.
Ja, okay.
Martin? Also ich kannte die auch nicht. Den Namen der Band hatte ich schon mal gehört zumindest. Das kam mir irgendwie bekannt vor. Aber als ich das gelesen habe, konnte ich das jetzt auch überhaupt nicht irgendwie einordnen. Fand ich aber eigentlich gar nicht schlecht. Also es fand's war so gut. Sehr, sehr entspannt, sehr musikalisch fand ich irgendwie für Hip-Hop. So sehr
Gitarre dabei,
so,
schöne Beats.
So echte, viele echte Instrumente und so.
Ja.
War schon okay.
Recht oldschoolig, ne? Also gefiel mir auch gut. Das
ich Thin hatte,
Line, ja, sorry, ja.
Ja, nee, ich hatte so eine ja sehr starke 90er-Assoziation. Also das kam mir so vor wie so Sachen, die so Mitte, späte 90er liefen, so angejazzter, angefunkter Hip-Hop, so ganz super chillig und entspannt irgendwie, wie dann auch in Deutschland so Jazz-Kantine und die Fanta 4 haben ja auch so in der Richtung so ein bisschen was gemacht. Und ich hatte dann so eine Erinnerung daran, dass es mich immer unfassbar gelangweilt hat. Und vor allem auch dieses, weil diese Musik nervt ja null. Also die kann man so schön im Hintergrund hören und die lief auch immer im Hintergrund. So, ich erinnere mich an eine Zeit, wo so Musik immer lief, wenn man irgendwo in einer Bar war, wenn man irgendwo in vielleicht draußen in so einer Lounge war oder was weiß ich, es lief immer dieser angejazzte Hip-Hop und dann waren immer alles so, es war fast so schlimm wie Reggae eigentlich, so waren ist halt alles so super entspannt und hey und so, ja. Und ich hatte immer so, dachte so, was für eine Scheiße.
Jeansladenmusik, das war es auch immer so.
Jeansladenmusik.
Hose Strohmeier.
Witzig war, Witzig war, ich war letztes Wochenende bei meinen Eltern und dann habe ich da das Album angemacht, also Jurassic 5, und auf einmal wippt meine Mutter so mit. Und ich dachte, oh, guck mal, so, Hip-Hop, meine Mutter. So, ja. Dimmery schreibt ja, dass Nelly Furtado in dem Song Thin Line engelsgleich sänge. Mhm. Ich finde das gar nicht so engelsgleich. Also,
wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen.
Ich finde es eher sehr cool, wie sie da singen. Ja. Also das ist eigentlich auch ein sehr cool, ich habe es mir dann auch noch ein zweites Mal angehört, das ist eigentlich ein sehr cooler Song. Engelsgleich macht sie eher so bei Like a Bird oder so, ne? Also bei ihrem eigenen, aber cool, dass sie drauf ist auf dem Album. Ja.
Ja, dann kommt ein Album, das ich eigentlich ausgewählt hätte, wenn es nicht hier auftauchen würde. Ich muss natürlich über Wilco sprechen. Und es ist klar, dass dieses Album beim Dimmery auftaucht von Wilco. Also es ist, glaube ich, schon das zweite. Weil es auch eine interessante Geschichte hat. Es gibt ein paar Beispiele in der Musikgeschichte, wo ein Label, ein großes Plattenlabel, ein schon bezahltes Album sich weigert rauszubringen. Unter anderem auch das Album, auf dem Leonard Cohens Hallelujah drauf ist von 1984. Also das hatte ein ähnliches Schicksal, zumindest in den USA, wo CBS einfach gesagt hat, wir bringen das nicht raus. Und Wilco hat nach ihrem Vorgängeralbum einen Major-Deal ist eingegangen mit Warner Reprise. Und die haben dieses fertige Album einfach nicht rausgebracht und wollten diese Bänder eigentlich begraben. Und die Band hat denen die Bänder dann abgekauft. Ich weiß gar nicht mehr was, $50,000 oder so, meine ich, hätte ich irgendwo mal gelesen. Ist aber auch schon viele Jahre her, weiß nicht, ob das stimmt. Und dann haben sie es eben auf einem kleinen Label rausgebracht und es gilt eben seither als eigentlich Meisterwerk von Wilco und hat sich auch sehr, sehr, sehr oft verkauft, haben, glaube ich, ja, Wilcos erste goldene Schallplatte. Nimm das Reprise, schreibt Dimmery hier. Und ich finde, als großer Wilco-Fan finde ich es nicht das stärkste Album. Es hat aber wunderschöne Pop-Momente, zum Beispiel Jesus etc. oder Heavy Metal Drummer wäre so, glaube ich, mein Lieblingslied auf dieser Platte. Schöne Pop-Oden, wie Dimmery sie nennt. Wir haben so Beatles, Beach Boys-Referenzen, zum Beispiel bei I'm the Man Who Loves You, fand ich sehr Beatles-mäßig.
Mit einem kaputten Harrison.
Ja, genau, mit einem kaputten Harrison. Und kaputt ist auch das Stichwort eigentlich für den Rest der Platte. Denn ich würde so fast sagen, es ist das Okay-Computer, das Folk oder so. Also sie zerschießen sehr, sehr viel und dekonstruieren und ja, lassen fast ein bisschen wie Bale auf dem aktuellen Album, wo plötzlich Strophen so halb zerbombt werden und zerschossen werden. Und vor allem hier das erste Lied, Trying to Break Your Heart, oder auch Ashes of American Flags, wäre hier zu nennen als wirklich sehr kaputte, dekonstruierte Folk-Pop-Songs.
Das erklärt vielleicht, dass ich die viel besser finde als die, über die wir schon mal.
Ja, die ist natürlich zu country-mäßig für dich, denke ich mal. Ja, genau. Ja, also viel mehr habe ich gar nicht zu sagen. Es ist nicht mein Lieblingsalbum, aber es sind 4, 5 ganz, ganz, ganz tolle Wilco-Songs da drauf. Und ich gönne dieser Band eigentlich und finde es einfach eine tolle Geschichte, dass die dann mit diesem Album so einen Erfolg hatten. Um dieser Major-Firma da einfach auch sagen, so, ihr habt euch getäuscht.
So muss es immer laufen.
Ja, läuft selten so, aber hier in dem Fall ist es eine schöne Geschichte.
Ja, bei Decca und den Beatles auch.
Ja, stimmt.
Ja. Kennt ihr die Geschichte Decca und die Beatles? Also Decca hat den Beatles keinen Vertrag gegeben mit den Worten, Gitarrenmusik hat keine Zukunft.
Und das sind ja so tragische Schicksale, wo man sich so vorstellt, dieser Typ bei Decca, der die Beatles abgelehnt hat irgendwie. Diese Typen bei den ganzen Verlagen, die Harry Potter abgelehnt haben. Man denkt so, okay, ja,
Decca hat dann schlecht gemacht. Bei den Rolling Stones haben sie dann zugegriffen. Ja. Aber was ist das für ein Ersatz?
Ja, und jetzt und kommt. Und wenn man jetzt so guckt, also möglicherweise ist die Aussage ja ein bisschen zeitverzögert, aber dann jetzt richtig so, weil die um die Zukunft der Gitarrenmusik muss man sich ja vielleicht doch tatsächlich Sorgen machen.
Also jetzt, ja.
Ja, stimmt.
Stimmt.
Dann kommen wir jetzt zu einem Album, über das wir vielleicht alle oder zu dem wir alle eine Meinung haben, könnte ich mir vorstellen, das wir zumindest kennen. Aber der Klaus darf vorlegen, weil es natürlich seine Band ist und er sich ja Profundes dazu zu sagen hat. Wir sprechen über Coldplays zweites Album A Rush of Blood to the Head.
Jetzt im Rückblick muss ich natürlich sagen, es war noch großartig. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich glaube, dass Coldplay ab dort ein Problem hatte, nämlich, dass alles nach Stadion klang und dann auch ab dort klingen musste. Ich habe das Album nochmal ganz durchgehört und finde es um Längen schlechter als das Debütalbum Parachutes. Was ich aber beobachtet habe, dass die B-Seiten, ich habe ja alle Singles gekauft, weil die B-Seiten immer fantastisch waren, dass die B-Seiten zum Teil besser sind als die Lieder auf dem Album. Das kann man sich jetzt schlecht vorstellen, weil das ja hitgespickt ist. Und ich erinnere mich, ich war 2002 in der Cinque Terre im Urlaub. Ich stehe gerade am Frühstücksbuffet. Dann kommt In My Place im Radio. Und ich war dort schon leicht irritiert, weil mir das irgendwie zu gerade war, das Lied. Und beim Durchhören der Platte habe ich bemerkt, also damals eigentlich schon, Lieder wie Politik oder God Put a Smile Upon Your Face, das geht immer los mit so einem Staccato-Thema und der Schlagzeuger spielt dann genau das oder auch bei Clocks oder so und das fand ich damals schon irgendwie langweilig.
Aber das haben sie ja auf dem ersten auch schon bei Yellow und
ja,
so.
Ja, wobei ich, das schon, aber ich finde Parachutes ist viel abwechslungsreicher und ich finde den Sound auf der Platte irgendwie nicht so. Ich finde das Klavier klingt nicht so brillant, wie es auf der ersten Platte klang. Natürlich ist es trotzdem ein tolles ja, gut, aber ich finde, es fehlt ein bisschen die Brillanz im Sound und dass halt die Rhythmen, die dann der Schlagzeuger spielt, eigentlich dann das ganze Lied durchgehen, das fand ich damals schon ein bisschen öde. Wir haben mit der Lehrerband dann The Scientist nachgespielt und In My Place, das war natürlich wunderschön und ich verbinde die Platte ganz arg mit unserer Zeit in Schönau und ich weiß noch, bei den Grammys oder bei irgendwas in USA oder irgendwelche Verleihung, sagt Chris Rock, der Moderator, bevor Coldplay dann The Scientist spielte. Jetzt kommt ein Lied, zu dem man sich die Pulsadern aufschlitzen will. Dann habe ich gedacht, aha, das ist meine Band. Aber wenn man jetzt sich anguckt, was Coldplay jetzt machen, ich finde es immer noch ganz, 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 ganz schlimm, weil das so hochtalentierte Leute sind, vor allem Chris Martin und der Gitarrist. Mhm. Deshalb finde ich das sehr, sehr schade. Ja,
aber vor allem, also dieses Bild, die Pulsadern aufschneiden bei Coldplay, ich glaube, es gibt keine Band, außer vielleicht U2, die lebensbejahender klingt
ja,
und euphorisierender.
Das ist ja ein Amerikaner, der das gesagt hat. Das muss man ja hier betonen. Und ich war 2002 in Böblingen mit, also meine Frau schwanger mit unserem Elias, der jetzt 22 ist. Und da waren wir hellauf begeistert. Was mich aber damals schon gestört hat, war, dass zwischen jedem Lied zur U2 Where the Streets Have No Name Gewaber kam. Und ich dachte, warum machen die jetzt so auf U2? Das haben sie doch überhaupt nicht nötig. Und ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe von ein paar Monate vorher eine DVD, die gab es mal im Edeka für 5 Mark oder so. Und da machen die das noch nicht. Also die haben immer mehr Richtung Bombast sich entwickelt. Das finde ich sehr schade. Und auf der DVD, die wirklich nur ein halbes Jahr vorher in Paris aufgenommen wurde, da ist das alles noch viel erdiger. Und ich finde es eine ganz tolle DVD. Sie spielen auf der Live-DVD, die es gab, noch ein Lied von ganz früher, also noch vor Parachutes, wo sie, finde ich, ihre Meisterwerke abliefern. Das klingt natürlich bescheuert. Das Lied heißt See You Soon, wo er 3 Seiten auf D stimmt. Also wenn man das nachspielt, muss man erstmal die Gitarre kaputt stimmen, aber wunderbares Lied und man merkt, sie spielen ein neues Lied auf dieser neueren DVD, das heißt Moses und das ist dann irgendwie gerade und nach dieser Platte haben sie dann eine Identitätskrise gehabt und wussten nicht, was sie machen sollten und haben dann bei X and Y sich überall bedient, bei Kate Bush, bei Kraftwerk und so und man merkt, da war dann eine Band auf der Suche und sie wollten ums Verrecken nicht das machen, was sie am Anfang gemacht haben, was ich extrem schade finde.
Mhm. Genau.
Ich habe mir das Album auch nochmal angehört und hatte ein paar Erkenntnisse. Ich habe es jetzt wirklich viele, viele Jahre nicht mehr gehört. Also dieser Chris Martin, finde ich, der schafft es aus eigentlich, also das erste Lied ist ja
nichts.
Unfassbar langweilig eigentlich. Und eigentlich auch The Scientist. Oder Clocks. Clocks besteht aus 4 Akkorden. 4 Minuten lang die gleichen 4 Akkorde. Und dann kommt noch so eine Bridge und dann kommen wieder diese 4 Akkorde. Und er schafft es wirklich, daraus so schöne Melodien zu kreieren, Gesangsmelodien. Der hat wirklich ein unfassbares Talent dafür, ja, aus ein paar Akkorden einen unfassbaren Popsong zu machen, wo man irgendwie, wenn man die Akkorde hört, bei Clocks vielleicht nicht, aber bei dem ersten Politik wird man denken, ja, was soll man jetzt da machen irgendwie? Ja. Und er macht echt, ja, das absolut Maximale draus, was überhaupt nur denkbar ist. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Lieder eigentlich wahnsinnig schlicht arrangiert sind.
Ja, und fast
es
alle gleich.
Eigentlich alle gleich ganz, arrangiert. ganz wenig. Und dass die Lieder trotzdem so gut funktionieren, ist wirklich, heißt, es sind halt tolle Songs. Aber in den Arrangements, auch was der Gitarrist macht, ist so bieder und so irgendwie bloß nicht auffallen, hat man das Gefühl. Ja, bloß
das ist der Unterschied zu Parachutes, finde ich. Ja. Ein Lied wie Spice, was ich absolut verehre, das findet man hier nicht. Also diese Klangvielfalt, finde ich, ist hier weg. Also der Gitarrist ist meistens im Hintergrund und macht dann irgendwie Schrabbel, Schrabbel, Schrabbel. Aber nicht mal so diese perlenden Dinge, die ich so geliebt habe und dann auch schamlos kopiert habe. Hm. Aber ich muss echt sagen, die B-Seiten sind wirklich fantastisch.
Und dann noch eine dritte Erkenntnis. Und zwar nochmal als kleiner Rückblick auf unser großes Thema in dem Bale-Podcast, wo ich ja immer mit dem Thema Refrains hadere. Wenn man jetzt das dritte Lied hier nimmt, zum Beispiel... wie heißt
God for the Smile
Upon Your Face. Ja, das ist jetzt ein Beispiel für eine düstere Bale-Strophe mit einem Refrain, der halt dann die Welt umarmt. So, das ist halt so, da geht die Sonne auf nach dem Gewitter hinter der Open-Air-Bühne. Und man will jetzt, also das ist jetzt mal so, das Lied ändert die Farbe und plötzlich wird alles hell-orange. So, also das ist
auch mal ein richtiger Refrain.
Das macht Coldplay, finde ich, halt dann auch. Bei manchen Liedern eben nicht, bei Politik oder so, oder bei Clocks, machen sie einfach, ziehen sie die 4 Akkorde durch. Aber manchmal schaffen sie es dann auch bei Daylight zum Beispiel, das sind halt dann Refrains, wo man merkt, ja, die legen es schon drauf an, dass die Leute sich jetzt hier in den Armen liegen
und schon sich lieb haben. Aber es ist noch nicht so Dur-lastig. Und manchmal sind es, finde ich, nur so ganz kleine Töne auf dem Klavier, die die Klangfarbe ändern, wo man dann plötzlich so Gänsehaut oder so. Mhm. Aber wie gesagt, ich finde den Sound insgesamt weniger vielschichtig als auf Parachutes, leider. Und deshalb sage ich, hier ging es eigentlich schon in die Richtung, in die ich sie eigentlich nicht haben wollte. Und ich habe es bemerkt in My Place, als ich es gehört habe, eigentlich ist es gut und es ist immer noch Coldplay, aber irgendwie war mir das zu glatt. Im Vergleich jetzt zu Yellow oder so, wo man denkt, bei dem E-Gitarren-Thema, die Gitarre ist komplett verstimmt. Denke ich heute noch, wenn ich es höre. Ja, ja, und dass man das dann drauf lässt, finde ich eigentlich cool. Aber die Platte wirkt schon noch so, da ist eine Band, die spielt. Und wenn man jetzt ein neues Coldplay-Album, das ist ja alles so zugewabert und so. Da
ja, denkt, das ist furchtbar. Ja,
wer spielt denn da was? Und ich finde, der Bassist macht immer tolle Dinge und heute hört man gar nicht mehr. Ja, oder Schlagzeuger, was macht der Schlagzeuger von Coldplay im Studio? Ich weiß nicht, wahrscheinlich spielt er Tetris.
Ja, genau. Irgendwas auf jeden Fall. Heutzutage ist das alles so überproduziert, alles nur noch Studio und
ja, entmenschlichter.
Ja, völlig, ja genau, so. Wo da noch wirklich auch Farben wahrzunehmen sind in diesem Album, ist heutzutage einfach alles blinkt und in allen Farben sozusagen.
Ja, und dann, wenn man Farben mischt, kommt ja am Schluss so eine Durchfallfarbe raus. Und ich war 2 oder 3 Jahre später, war ich auf der X&Y-Tour in der Sub-Arena und das war wirklich ziemlich öde. Also da ist kein, also da waren die wirklich ein bisschen ratlos, was sie eigentlich machen sollen. Wollen sie jetzt nach vorne? Ich finde dann das Viva la Vida-Album, ich fand es am Anfang nicht so, aber wenn ich es jetzt höre, finde ich es eigentlich besser als das X&Y. Und nach Viva la Vida, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich glaube, mit Lovers in Japan auf dem Album haben sie dann einen Weg eingeschlagen, wo es dann halt bum, bum, bum. Und ich so, um Gottes Willen. Aber so ist das halt. Der Rest ist Geschichte.
Ja.
Jetzt kommt ein alter Meister, über den wir auch schon öfter gesprochen haben, mit einem interessanten Album von 2002. Wir sind ja im Jahr nach 9/11 und das war auf dem Wilco-Album auch schon Thema mit dem Lied War on War beispielsweise. Und jetzt kommt eigentlich das 9/11-Album, zumindest soweit es mir bekannt ist. Ich weiß nicht, ob es im Hip-Hop noch deutliche Bezüge gab oder ob euch noch was einfällt, aber das Deutlichste für mich ist ja Bruce Springsteens The Rising und es ist unter anderem auch deswegen bemerkenswert, weil es seit seit Born in the USA das erste Album ist mit der E Street Band wieder, die er hier reaktiviert hat, nach den etwas, ja, wie soll man sagen, experimentellen und oft auch sehr mediokren 90er Jahren. The Rising, habt ihr es angehört? Habt ihr Meinungen dazu? Alex, du bist ja aus Springsteen
interessiert. Genau, Springsteen interessiert ist ein ganz gutes Stichwort. Also Springsteen damals war bei mir noch gar nicht so sehr auf dem Schirm, weil mein Vater, der ja für meine musikalische Früherziehung verantwortlich ist, der mochte Springsteen nicht. Ich weiß auch nicht warum. Oder zumindest mochte er nicht Born in the USA, weil er generell USA nicht mochte. Und deswegen war ich immer so ein bisschen defizitär, was Springsteen angeht, unterwegs. Aber ich kann mich erinnern, dass ich dieses Album oder zumindest einige Songs aus diesem Album damals schon sehr gern mochte und auch weiterhin irgendwie immer wieder. Zum Beispiel hier Waiting on a Sunny Day ist natürlich ein sehr, sehr schönes Lied, das fand ich so.
Ja. Es gab ja diesen Gründungsmythos eigentlich, dieses Album, so Bruce Springsteen steht irgendwie auf der Jersey-Seite und schaut sich da diese brennenden Hochhäuser an und dann kommt irgendwie irgendwie noch jemand dazu und der ruft Bruce, we need you irgendwie. Das war so, okay. Hat zumindest Bruce Springsteen immer so erzählt, dass ihn das drauf gebracht hat, okay, er muss ein Album machen über das alles, was da passiert und er muss die E Street Band wieder, das geht nur mit der E Street Band für ihn. Und es war eine gute Entscheidung, weil er natürlich seither ja wieder eigentlich fast immer mit der E Street Band aufnimmt und sie sind dann auch das Jahr drauf ja dann auch wieder live nach Europa gekommen und seitdem spielt er ja eigentlich nur noch live mit seiner Hausband. Und das Album dreht sich also wirklich nur um 9/11 und zwar aus unterschiedlichsten Perspektiven. Es gibt sogar ein Lied, das aus der Perspektive der Attentäter geschrieben ist. Dann natürlich ganz viel so Trauerarbeit, Nothing Man oder Empty Sky oder You're Missing vor allem. Mhm. Wunderschön berührende Balladen, auch Nothing Man oder You're Missing würde ich hier auf jeden Fall nennen. Auch so Lieder wie, Into the Fire, glaube ich, und Worlds Apart vor allem dann mit so ja, islamische Sufi-Klänge und Harmonien dann auch drin, was dann auch schon wieder gewagt ist eigentlich, dass er da versucht, arabische Elemente mit reinzubringen. Und das zeigt natürlich auch wieder Springsteens Ansatz des, ja, des, der Togetherness und des, der Idee irgendwie jetzt bloß nicht Hass oder so, so wie es dann teilweise ja im Country dann auch war, so we're gonna kick some ass und so, sondern Springsteen geht ja immer eher den anderen Weg, den Weg des Friedens und der Vergebung und so weiter.
Let's Be Friends gibt es ja auch, genau.
Genau, ja. Und dann mein Highlight wäre The Rising, glaube ich, das vorletzte Lied, das auch live dann nochmal mit Chor unglaublich berührend ist, einfach und toll. Ich fand es nie ganz so toll, das Album. Es gibt auch schwächere Songs drauf. Ich finde, es auch sind ein paar Lieder zu viel drauf. Aber es war schön, dass er wieder zu alter Form aufgelaufen ist und dass er, ich finde es auch ein gutes Statement und Springsteen hat ja gerade auch seither, hält ja politisch sich nicht mehr zurück, auch gerade aktuell ist er wirklich ein Botschafter, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, seine langen Reden, auch teilweise bei den Konzerten, wo er den Leuten kurz mal erklärt, was gerade passiert in den USA und worum es jetzt geht und so weiter. Also er ist da, er lässt da nicht locker und ja, solange der irgendwie auftritt, Der wurde eigentlich im Laufe seiner Karriere immer politischer. Der war zum Beispiel 1984 mit Born in the USA fast noch gar nicht politischer. Das ging da gerade erst los und eigentlich seitdem wird er immer deutlicher und expliziter. Mhm. Gut, dann haben wir noch
ein paar haben wir noch. Demery hat sich nicht lumpen lassen dieses Jahr.
Ja, nehmen wir mal noch eins. Ihr könnt euch eins aussuchen. Martin, du kamst gar nicht so viel zu Wort. Hast du zu den Roots was zu sagen?
Ja, da habe ich
tatsächlich. Ja, komm, dann lass uns doch die Roots noch nehmen.
Genau. Überhaupt, also insgesamt in dem Jahr für Demery-Verhältnisse richtig viel Hip-Hop irgendwie dabei. Ne? Kommt ja nachher noch mal was. Aber ich muss sagen, von den Alben jetzt hier hat mir, würde ich sagen, dass The Roots Phrenology oder wie auch immer man das aussprechen mag, am besten gefallen. Das ist nämlich mehr so Hip-Hop, der mir zusagt, jetzt gerade so im Vergleich zu zu Jurassic 5. Ne? Also das ist halt wirklich so, im Intro kommt es ja schon vor, zwei Turntables und ein Mic. Mehr braucht man nämlich in Wirklichkeit für guten Rap halt nicht. Mhm. Und da geht halt alles viel mehr nach vorne. Die rappen viel härter über die Beats, auch wenn die stellenweise auch relativ melodisch noch sind. Ist das aber ganz anders. Also das ist nichts, was man so wie jetzt Jurassic 5 so im Hintergrund einfach laufen lassen kann. Ne? Also das ist, das drückt mehr, das geht mehr nach vorne, ja. Das will, das holt sich die Beachtung sozusagen. Und mir hat das tatsächlich super gut gefallen und vielleicht auch direkt, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, es ist Rock You, irgendwie der zweite Track direkt, also der nach diesem Intro-Skit, der geht direkt einfach sofort rein und setzt dann einen Ton. Ich hätte mir gewünscht, dass es dann die ganze Zeit so, ich sag mal, brachial weitergeht. Ist dann leider nicht mehr ganz so, aber insgesamt fand ich, war das einfach ein starkes Rap-Album.
Statt ist die Single mit Erykah Badu drauf. Die habe ich mir nämlich damals gekauft.
Ich glaube, das ist da nicht. Ich
glaube
drauf.
Nicht.
Dann war es, glaube ich, ein bisschen später. Fand ich auch cool.
Mit Nelly Furtado gibt es eins.
Ja.
Schon wieder.
Und The Seed ist, glaube ich, auch eine Single, oder? Das kannte ich auf jeden Fall auch irgendwie aus dem Radio.
Also das finde ich ein fantastisches Lied. Das würde ich sogar sagen, wenn ich so eine Top 5 aller Hip-Hop-Lieder aller Zeiten wäre, glaube ich, The Seed dabei. Das finde ich ja so toll. Demery beschreibt hier auch noch, wie das so eine Mischung ist aus experimenteller Elektronik, Post-Punk, finde ich tatsächlich auch. Also teilweise wirklich so Punk-Rock-Elemente noch irgendwie drin. Verzerrte Sounds mit Rock-Einfluss, Lo-Fi, Rap-Rock und so weiter. Also ich finde, ja, Drum and Bass erwähnt er noch. Also das ist schon, macht dieses Album sehr abwechslungsreich. So, ja. Was ja mein großes Hip-Hop-Problem normalerweise ist, dass es mir oft zu gleichförmig ist. Das kann man hier nicht behaupten.
Dieses Stück Something in the Way of Things in Town fand ich auch noch sehr beachtlich, was ja eigentlich einfach nur so gesprochener Text ist und dann so ein Hip-Hop-Beat darunter und es geht irgendwie so um Rassismus und irgendwie um Verfolgung von Schwarzen und so und man muss aufpassen, wo man langläuft und so. Das fand ich auch noch sehr, sehr interessant. Ich finde das überhaupt wesentlich besser, als ich das früher, glaube ich, gefunden hätte. Ich war damals musikalisch gar nicht so im Hip-Hop drin und jetzt kann ich, glaube ich, viel mehr wertschätzen, wie cool eigentlich dieses Album ist. Ja.
Okay. Ja gut, dann würde ich den Demery hier auch unterbrechen und das Ganze nochmal vertagen auf den zweiten Teil und dann sind wir in unserer Runde. Jeder von uns hat sich 5 Alben ausgesucht. Es war wieder mal nicht ganz leicht, aber ich finde das auch echt interessant, dieses Beschränken, anders als wir es ja sonst machen irgendwie, wo wir alles erwähnen, was uns irgendwie einfällt, zu sagen, nee, 5. Und welche 5 sind es jetzt? Und was lässt man weg? Was opfert man? Und dann hofft man, dass die anderen vielleicht dieses Album haben, aber auf euch, ja, auf euch zwei Kollegen, ja, brauche ich ja überhaupt nicht. Er kommt mit Sachen daher, wo ich denke, um Gottes Willen, wieso nimmt denn niemand Maiden Rock in Rio oder so? Dann kommen sie wieder mit Sachen irgendwie, das gibt's doch
nicht. Ja, diesmal gab es mit mir sogar 2 Überschneidungen.
Ja,
also eben.
Naja,
also siehste gut. Mal, ja doch Pfeifer.
Also gut, dann würde ich den jungen Gästen das Wort übergeben. Martin, du warst gerade dran. Dann kommt Alex jetzt mit seinem ersten Album.
Gut, dann kann ich auch erklären vielleicht, warum das diesmal alles so ein bisschen anders war als sonst und warum du dich nicht so unbedingt auf uns verlassen oder zumindest nicht auf mich verlassen konntest, denn ich habe diesmal das ein bisschen anders gemacht bei der Auswahl dieser Songs. Mit meiner Band habe ich nämlich zurzeit ein Spiel, wo wir uns jede Woche ein Album gegenseitig nennen, was wir dann eine Woche Zeit haben zu hören und dann haben wir eine Excel-Tabelle und dann bewerten wir das sogar und so und dann muss
das ist auch
jeder schlägt ein Album
zu viel Zeit einfach.
Jeder schlägt ein Album vor und dann muss das gehört werden. Manchmal dauert es auch 2 Wochen und so und dann habe ich gesagt, Leute, okay, ich habe jetzt hier in der so und so vielen KW habe ich jetzt hier diese Aufnahme. Wie wäre es denn, wenn wir uns alle auf ein Album aus dem Jahr 2002 irgendwie beziehen und ihr schlagt alle mal eins vor? So, und so ist dieses Mal meine Auswahl zustande gekommen. Deswegen ist das alles auch vielleicht ein bisschen anders, als ich das vielleicht selber gewählt hätte, aber viele tolle Sachen dabei, von denen auch ich dann noch mal ein bisschen profitiert habe. Also. So, dann fangen wir mal an. Und jetzt nehmen wir aber direkt am Anfang erstmal das Album, was ich mir selbst ausgesucht habe und was ich den anderen aufgegeben habe. Und das ist natürlich aus diesem Jahr, es geht nicht anders, Avril Lavigne, Let Go. So ein tolles, also Avril Lavigne halt. Also wir, ja. Martin macht's schon, dass die Geste. wir alle waren verknallt in Avril Lavigne, auch wenn jeder wusste, dass man die nicht handeln können würde. So, also wir
das war es ja wahrscheinlich gerade.
Ja, vielleicht auch das, ja. Aber die grenzte sich so sehr von diesen ganzen Pop-Sternchen, wie eben Britney Spears oder Christina Milian oder so, die es damals so gab, so komplett ab, weil sie eben irgendwie allen mit einem ausgestreckten Mittelfinger ins Gesicht gesprungen ist und das war so viel cooler, so viel punkiger und macht das ganz toll in, auch auf diesem Album und zeigt aber auch, dass sie so einige Facetten hat. Die hat ja im Gesang durchaus so ein Voice-Break drin, wie bei Dolores O'Riordan, also wie bei Cranberries. Das kriegt die ganz gut hin. Zum Beispiel, wo war es denn? In dem Moment streikt das Handy. Also, Losing Grip, ganz toller Song, der auch irgendwie so runtergestimmte Gitarren wie bei P.O.D. so ein bisschen mit so einer Teen-Rock-Leichtigkeit vereinigt, wie bei Letters to Cleo oder so, oder solchen ähnlichen Bands. Und das Ganze atmet so ein bisschen auch so frühen Nuller-Pop-Rock quasi Soundtrack aller Filme und Serien dieser Zeit so. Ich habe das mal nachrecherchiert. Songs aus dem Album gibt's in Scrubs, in Smallville, in Without a Trace, in Cold Case, in Ghost Whisperer, in dem Film Wimbledon mit Kirsten Dunst, in The Medallion, natürlich Blond 2. Also, und dann auch gleichzeitig diese drei Hits hintereinander, Complicated, Skater Boy und I'm With You, das löst so viel Nostalgie aus wie Freibad Pommes und der Geruch von Sonnencreme. Also das macht so, da geht einem so richtig das Herz auf, ne? Und apropos Herz, im Endeffekt haben wir Avril Lavigne nicht bekommen, aber Derek Whibley von Sum 41 war mit ihr verheiratet und natürlich auch Chad Kroeger von Nickelback. So, die haben es eine gewisse Zeit erfolgreich versucht. So. Und neben den Singles gibt es dann auch nochmal relativ coole Songs, zum Beispiel Mobile. Das handelt so ein bisschen Pubertät, was damals natürlich auch wichtig war. Nobody's Fool, My World. Und ja, da steht's auch. Losing Grip, siehst du? Ach, eigentlich alle toll.
Avril Lavigne singt gerade mit auf dem aktuellen Billy Idol Album.
Aha. Oh, ja.
Ein Lied, ein Duett. Cool. Ja.
Ja, die ist immer noch da. Oder beziehungsweise wieder da. Sie war ja zwischendurch weg, weil sie Borreliose hatte. Und ist dann irgendwann vor ein paar Jahren zurückgekehrt und wir haben uns alle gefreut wie Bolle.
Wer ist eigentlich dieser Bolle?
Ja, gute Frage.
Complicated war natürlich ein Riesenhit. Selbst mir ein Begriff. Und die Videos natürlich auch. Und
Skaterboy.
Ich war ein Tick zu alt dafür, aber ich habe verstanden, was sie will.
Ja.
Okay. Klaus.
Jetzt mache ich was mir überhaupt nicht gleich sieht, nämlich ich nehme ein Chartalbum und zwar Robbie Williams, Escapeology, und mein Bruder ist ja großer Angels-Sänger. Wenn er live auftritt, dann rennt er bei dem Lied immer auf die Theke und oder legt sich dem Publikum in den Schoß. Ich bin dann immer leicht mit Fremdscham gepeinigt, aber das ist praktisch sein, wie sagt man, Signature-Song. Mhm. Und dieses Album von Robbie Williams ist, glaube ich, sein Höhepunkt. Es gab ja kein Entrinnen und auf dem Album macht er eigentlich sowas wie, er ist eigentlich die KI von britischer Popmusik. Weil es klingt, das erste Lied klingt nach Blur, da erkennt man seine Stimme überhaupt gar nicht. Und dann kommt plötzlich den Hit, den er eigentlich seinen Fans schuldet, nämlich Feel. Und es ist auch so sauber produziert und so. Und dann denkt man so, ach so, ja, Robbie Williams. Mhm. Aber dann geht er wieder zurück, dann klingt er plötzlich teilweise wie Queen, dann klingt er wie Elton John. Aber eigentlich klingt er, als hätte man Elton John mit Oasis in einen Keller gesperrt.
Sexed Up klingt wie Oasis.
Ja. Oasis oder Oasis. Ich habe Sexed Up sogar schon mal selber gespielt, gecovert. Das macht einen Riesenspaß. Es klingt auch ein bisschen nach John Lennon natürlich. Aber ich finde, es ist so ein Mix aus allem, was der britische Pop so ausgespuckt hat. Und es gibt, und das finde ich sehr schön, keinen einzigen Füller. Am Schluss macht er sogar noch ein bisschen auf Grunge. Und er kann eigentlich alles. Das wird aber gleichzeitig auch so ein bisschen zum Problem, weil man identifiziert sich dann mit ihm nicht als jemand, der das klingt jetzt ein bisschen doof und klischeehaft, der jetzt ehrlich seine Seele uns präsentiert, sondern der kann halt irgendwie alles. Und das ist dann das, wo man dann nicht sagt, ja, ich bin zu Hause in meinem Zimmer und ich höre Robbie Williams, sondern er ist halt der Superstar. Und nach diesem Album hat er, glaube ich, seinen Songschreiber ausgewechselt und dann hat er, glaube ich, nie mehr so richtig einen Hit gelandet. Und das gleiche Phänomen hat sich gleichzeitig abgespielt mit Alanis Morissette. Die macht im Jahr eine Platte, die heißt Under Rock Swept. Die macht ja immer komische Albumtitel, die sich keine Sau merken kann. Und da sind auch die letzten Hits von ihr drauf. Und dann, so 20 Jahre später, ist das halt wie so ein Familienevent. Man geht zum Robbie Williams Konzert, wie man jetzt zum The Cure Konzert geht. Da trifft man ja drei Generationen inzwischen. Mhm. Aber ich finde, dieses Album von Robbie Williams, da bleiben keine Wünsche offen. Es gibt sogar einen Hidden Track, wenn man 10 Minuten am Ball bleibt. Und dort klingt er exakt wie Morrissey. Und ich glaube, es war Absicht. Er sieht ja auch aus wie Morrissey. Letztes Jahr war er irgendwann mal auf YouTube. Stimmt, ja. Mit einem Morrissey-T-Shirt und sein Sohn fragt ihn dann, und deshalb hat er es, glaube ich, auch veröffentlicht, warum trägst du ein T-Shirt mit dir selber drauf? Fand ich sehr witzig.
Also ich habe beim Hören von diesem Album jetzt nochmal gedacht, so, ich finde es wirklich, es ist sicher das letzte große Robbie Williams-Album, aber es ist mir zu, ja, weil man wirklich bei fast jedem Lied, außer bei Feel und vielleicht noch bei Something Beautiful, denkt so, klingt wie. Also wirklich Wahnsinn.
Aber gut gemacht.
Love halt. Somebody ist wie Elton John und Queen zusammen, ja, irgendwie.
Exakt.
Dann hat er so Indie-Rock-Songs irgendwie, die dann, finde ich, schon auch ein bisschen platt werden, irgendwie Cursed oder Song 3 oder so, Song wo man 3? Auch schon eh weiß, ja, ja, klar, wo, vom Titel schon weiß, was eigentlich, wo der Wind pfeift. Und das ist eigentlich schade, wo ich schon das Gefühl habe, so, irgendwas geht verloren. Also ich glaube, es gibt Gründe, die man hört auf diesem Album, warum er nicht mit Guy Chambers dann weitergemacht hat, sondern dann eben ja mit Stephen Duffy, was ja überhaupt nicht funktioniert hat, finde ich.
Aber ich möchte ergänzen, dass Me and My Monkey durchaus anders klingt als alles andere auf dem Album und das auch stimmt, heutzutage ja. Immer noch mal wieder gesagt wird, oh, das ist ein sehr cooler und sehr anderser Robbie Williams Song und hat sich ja jetzt auch noch mal irgendwie wieder niedergeschlagen, dieses Me and My Monkey in dem Robbie Williams Film, der jetzt zuletzt rauskam, wo er selbst der Affe ist.
Ja, interessant, dass ihn dieses Monkey-Thema da schon oder immer begleitet.
Monkey steht ja auch für Heroinsucht. Ich weiß nicht, ob er da auch Erfahrung hat. Einmal singt er ja, you cannot be humble when you are big, irgendwas. Also ich finde, die Texte sind zum Teil auch so richtig frech und für einen, der in den Charts ist, sehr gewagt. Er behandelt auch das, dass er jetzt einfach auf der Spitze ist und so. Aber ich finde, er macht es ziemlich cool.
Ja.
Super. Wann ging es denn mit ihm so richtig bergab, was so Alkohol und
Drogen
und Medikamente anging?
Ja, danach, ne?
Weil der war doch einfach jahrelang einfach praktisch weg, oder?
Ja.
Bilde ich mir das nur ein.
Ja, ja, genau. Dann hatte
also ich muss sagen, Robbie Williams ist halt so, also den kann man ja schwerlich nicht gut finden irgendwie, aber schon auch immer so in seiner Gesamtheit. Also die Mucke alleine ist es nicht. Es ist halt schon auch er,
ja,
die das.
Ja, das macht es schwierig, sich mit ihm zu identifizieren, weil er halt, wie Marc sagt, in jedem Lied nach irgendjemandem klingt. Hm. Aber das halt auf sehr hohem Niveau, finde ich. Und Sext Up ist eigentlich perfekter Popsong.
Hm. Ja, ist schon gut. Ja. Habt ihr diese Netflix-Doku oder wo war die auf Netflix, diese Doku irgendwie jetzt ganz aktuell?
Im Kino war die sogar.
Oder war die, ja. Ich habe nochmal angefangen, hab's aber nicht weiter verfolgt. Wo eigentlich, also so Mischung aus jetzt, er ist zu Hause, so Home-Video irgendwie, redet da in die Kamera und dann sieht man eben immer so Ausschnitte aus seiner Biografie und so weiter. Aber ich hab's nicht weiter verfolgt. Gut, Martin.
Ja, ich kann mich irgendwie so gar nicht entscheiden, wann ich jetzt nehmen soll, muss ich sagen. Ich mach mal Folgendes. Und zwar hatten wir ja gerade schon von einem Debütalbum. Dann nehmen wir jetzt noch ein anderes Debütalbum. Und die frühen 2000er Jahre sind immer eigentlich die Zeit, wo die Debütalben von heute Larger Than Life Deutschrap-Größen sozusagen rauskommen, weil das irgendwie so die Zeit war. So auch 2002, da ist nämlich das erste echte Debütalbum von Kool Savage rausgekommen. Vorher nannte er sich noch King Kool Savage und hätte niemals irgendeinen Chart-Erfolg erreichen können. Aber hier ändert sich das so ein bisschen. Er gründet da auch dann sein eigenes Label, Optic Records, und macht dann da sein erstes eigenständiges Solo-Album ohne das King vor seinem Namen und mit deutlich weniger sexistischen Texten. Und früher 2000er Rap klingt so ein bisschen so wie, also gerade auf Deutsch, als wenn man das eben noch üben müsste. So stellenweise auch hier, also wenn man sozusagen sich anhört, wie der jetzt klingt im Vergleich zu wie er damals geklungen hat, da sind halt rap-technisch und so wirklich Welten noch dazwischen. Und aber nichtsdestotrotz eben ein bedeutendes Album für die Deutschrap-Geschichte, weil es sicherlich wahrscheinlich die Top 3 Artists in dem Bereich auf jeden Fall ist. Was man sich heute immer noch gut anhören kann, ist meiner Meinung nach der, glaube ich, auch die erste Single von dem Album, Till Up Joe, wo er auch so ein bisschen nochmal so diesen Bezug zu seinem alter Ego sozusagen nochmal herstellt, irgendwie so. Aber durchaus zu verstehen gibt, dass das jetzt eigentlich ein halbwegs abgeschlossenes Kapitel ist. Ja, und kurze Fassung hatte ich dann tatsächlich irgendwie auch lange Zeit aus den Augen verloren, bis der jetzt vor, ich glaube, 1 oder 2 Jahren mit so einem Symphonieorchester ein Live-Konzert eingespielt hat. Und das hat mich so weggeballert. Irgendwie irgendwie gesponsert von Red Bull. Also wird man finden, wenn man irgendwie bei Spotify da sucht, kurzer Warsch, Symphonie, Orchester, Red Bull oder irgendwie so. Und das ist, also da denke ich mir halt immer wieder so, also wie aus diesem irgendwelche Schwarzen in New York stehen um einen Mülleimer und regen sich über die Ungerechtigkeit ihres Lebens sozusagen aus, wie das sich dahin irgendwie entwickelt. Das fasziniert mich irgendwie immer wieder aufs Neue.
Das wäre eigentlich auch noch eine Rubrik für unsere Folge mit den Live-Alben gewesen. Live-Alben mit Sinfonieorchester.
Ja, stimmt.
Da gibt es einige mittlerweile.
Ja.
Wir hatten da angefangen damit. War es Metallica? Ich weiß gar nicht, ob es vorher.
Also die waren zumindest auf jeden Fall die das am krassesten mit diesem Stilbruch halt dadurch herbeigeführt haben. Ne?
Ja, ich sehe gerade in meiner Liste, ich habe lauter übliche Verdächtigen. Bei mir gibt es überhaupt keine Überraschungen jetzt. Und deswegen fange ich jetzt an mit den Pet Shop Boys und ihrem 2002er Album Release. Und Release ist ein bemerkenswertes Pet Shop Boys Album, weil es, glaube ich, das normalste, poppigste Pet Shop Boys Album ist. Es ist fast so, als könnte man das mit einer Band spielen. So, es ist geht wirklich weg von den Synthie-Pop-Anfängen, auch von den Dancefloor-Geschichten. Es ist relativ viel Gitarre drauf. Johnny Marr spielt sie. Und eingängiger Pop, wenig elektronisch. Ich würde es fast das normalste Album nennen von den Pet Shop Boys. Ich mag es sehr, aber es hat auch ein paar Längen und Schwächen. Aber I Get Along war die Single, finde ich schön, aber auch nicht viel mehr. Home and Dry. War zweite Single auch schönes Lied. Und viel mehr ist eigentlich nicht zu sagen. Das Album nervt null. Also wenn einem die Pet Shop Boys, so wenn man sagt, ich habe mit den Pet Shop Boys Schwierigkeiten, dann kann man, glaube ich, dieses Album anhören, weil da gibt es relativ wenig, was irgendwie raussticht oder weil man denkt so, das ist mir jetzt zu irgendwas, weil es relativ homogen vor sich hin pluckert.
Schönes Lob, es nervt null.
Aber es ist auch daher halt auch ein Tick, Richtung manchmal ein bisschen langweilig. So, und das sage ich nicht oft bei den Pet Shop Boys.
Ich fand dieses London-Stück noch ganz nett, also mit diesem irgendwie, wir kommen von weit her und wir versuchen irgendwie in London irgendwie Fuß zu fassen oder irgendwie so, irgendwo ungefähr darum geht's, glaube ich. Oder wir waren im Einsatz und sind wieder zurück irgendwie so. Ja,
we come from the north und so. Also das ist ja schon, die kommen ja aus Newcastle. Gerade übrigens Pet Shop Boys Doku auf Arte. Seltene Einblicke Backstage machen sie ja normalerweise gar nicht. Und Interviews auch sehr aktuell mit ihnen. Sehr interessant. Und da, vielleicht ist das zum ersten Mal, und das hat er ja seither immer wieder, Neil Tennant, dass sie so zurückblicken auf ihre Anfangszeiten und dass sie irgendwie Lust haben, das zu thematisieren, wie es eigentlich losging. Bei ihnen haben sie jetzt ja gerade mit der Dreamworld-Tour ja auch praktisch ja ihre Diskografie nochmal, ihren ganzen Werdegang ja auf der Bühne nochmal dargestellt. und durch die Songauswahl. Vielleicht geht es da sogar los. Ich dachte auch, dass London so dieses erste Mal, wir blicken zurück, wie eigentlich alles anfing und so.
Mhm. Ja, und E-Mail fand ich auch noch witzig mit dem Love Letter Virus, wo es ja um Sending I Love You war, ja, E-Mail oder irgendwie so.
Ja, auch ein schönes Lied. Ja. Gut, das war's schon von mir. Martin. Nein, Alex.
Alex ist dran. Dann nehmen wir als nächstes einen Vorschlag von unserem Gitarristen und Sänger aus der Band. Und da war ich ganz überrascht tatsächlich. Das hätte ich niemals selbst gewählt. Fand es aber dann im Endeffekt doch ganz nett, einmal durchzuhören. Nämlich 18 von Moby. Ich stolper immer mal wieder über Moby und finde, eigentlich kann man Moby-Songs auch immer wieder mal gut hören. Also auf ganze Albumlänge fand ich es jetzt im Endeffekt auch ein bisschen viel Synthi-Rumgespiele und so. Aber da sind einige auch gute und bekannte Songs drauf. Die Single war In This World. Da ist so ein Sample drauf aus der aus dem 53er Davis Sisters Song Lord Don't Leave Me. Das geht die ganze Zeit. Father Don't Leave Me. Also so ein Gospel-Ding. Und das ist ganz nett. Für euch ganz interessant. Es ist ein Song mit Sinead O'Connor drauf. So.
Ja, Sinead, glaube ich. Sinead,
nämlich der Song Harbor. Der ist auch wirklich sehr schön und für Moby-Verhältnisse auch durchaus sehr reduziert, nicht so irgendwie völlig übertrieben elektronisch und so. Ein sehr schöner Song. Und der coolste Song auf dem Album ist definitiv, und jetzt schmuggle ich nochmal wieder einen Film rein, weil ich habe ja so viele, Extreme Ways vom Film Die Bourne-Identität, der nämlich auch im Jahr 2002 rauskam und das ja der Soundtrack ist, der in den Abspann-Credits kommt. Und ich bin beim Hören des Moby-Albums, wie man das halt so macht, so ein bisschen abgedriftet, so mit den Gedanken. Und auf einmal kommt dieses markante Streicher-Intro von diesem Extreme Ways, womit ja jeder Bourne-Film dann auch immer endet. Und du weißt, jetzt ist irgendwie Ende, jetzt kommt nochmal so ein kleiner Twist oder so und dann ist Ende. Und fand das dann aber auch super cool. Also die Bourne-Filme ist auch so ein Phänomen, da guckt man am Ende den Abspann durch, weil die Musik dann auch so cool ist. So, und das liegt eben auch an eben diesem Extreme Ways von Moby. So, den Album-Track 18 oder 18 fand ich dann im Endeffekt doch ein bisschen auch zu lang und auch ein bisschen zu öde. Aber ansonsten, also ich finde, wenn so 2-3 gute Songs drauf sind, kann man das schon mal auch empfehlen.
Ja. Das macht Marc immer so. Tolles Album, 3 Lieder, super.
Ja. We Are All Made of Stars ist auch noch gut.
Muss ja reichen also, auch.
Ja. Ja.
Also ich finde, Moby war riesig, oder? Also ist echt so ein frühe 2000er Phänomen, Moby. Was macht er denn? Man hört nichts mehr.
Doch,
oder?
Ja. Vor kurzem kam, glaube ich, ein Album raus. Mhm. Ja. Ist auf der Platte auch das drauf. Why does my heart feel so?
Das war das Album davor.
Ah, okay. Ja. Mhm. Zurzeit habe ich das Gefühl, dass sehr, sehr, sehr viel mit Gospel hantiert wird. Also da war er seinerzeit doch deutlich voraus. Das ist ja visionär. Ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, aber im Moment fällt mir auf, dass. Auch wenn ich nur Kritiken lese oder so, auch gerade wieder für die Jahresfolge und auf der Suche nach neuen Sachen bin, irgendwie, also ein Mix aus Elektronik und Gospel springt mich gerade sehr, sehr häufig an.
Mhm. Ja, stimmt. Bietet sich vielleicht irgendwie an.
Ja.
Oder vielleicht laufen da so die Lizenzen langsam aus. Und deswegen kann man das immer gut nutzen.
Ja, kann auch sein, ja.
Bin ich dran?
Klaus.
So, okay. Dann komme ich mit was Deutschem, das aber gar nicht deutsch klingt, nämlich The No Twist mit Neon Golden. Kennt es jemand von euch?
Ich.
Und die jungen Herrschaften?
Nope.
Nee.
Okay, also stellt euch einfach vor, dass in einem Keller ein paar, also ich spule ein bisschen vor in die Jetztzeit, wie man sich vorstellt, vollbärtige junge Männer sitzen in einfarbigen Hemden und die die sind auch bebrillt mit schwarz umrandeten Gläsern und die frickeln, wie man so schön sagt, an irgendwas rum. Also es pluckert und jemand singt beiläufig. Er klingt fast wie der Sänger von Dinosaur Jr., also die Antithese zu Bruce Dickinson. Und dann kommen die irgendwie auf die Idee, ach, jetzt könnte man eigentlich hier noch ein paar Geräusche reinbringen und dann fiept's und macht's. Manchmal ist die Rhythmik ähnlich wie bei Björk, also sehr elektronisch. Dann kommt aber plötzlich ein echtes Schlagzeug, manchmal mit sehr coolem Snare-Sound. Und beim zweiten Lied kommt dann plötzlich was wie ein Disco-Beat, aber wie von einer Kellerband gespielt. Und ich finde, es ist eines der nerdigsten Alben, die ich kenne. Und da gibt es ein Lied, das heißt, Moment, ich glaube, es ist Lied Nummer 5, wo doch dann tatsächlich auch sowas wie Schönheit zu sehen ist, wo dann so Synthi-Streicher kommen und so. Also ein abwechslungsreiches Album, aber man kann es auch extrem nervig finden. Also das Lied heißt This Room und das erste Lied hat einen schönen Titel, das heißt One Step Inside Doesn't Mean You Understand. Ich glaube, die Band ist aus Aschaffenburg, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Nicht?
Nee.
Wir gucken das nach.
Aus Bayern, glaube ich.
Ja, das ist ja fast
Aschaffenburg,
ja, in Bayern. Ja, siehst du, in Bayern, in Würzburg habe ich Verwandte. Also ich glaube, sie sind aus Aschaffenburg.
Es gibt doch so einen Ort, wo die herkommen. Da gibt es ja so etliche Ableger. Ja, das nee, das ist so ein kleiner Weilheim oder so. Das liest man immer, weil da gibt es ja um No Twist rum gibt es ja noch etliche Projekte. Der Keyboarder hat ja da noch irgendwie. Und die kommen ja alle aus diesem seltsamen Ort. Ich meine, heißt Weilheim oder so.
Ja, aber das ist sicher eingemeindet. Weilheim
ist richtig.
Eingemeindet von Aschaffenburg. Egal. Auf jeden Fall finde ich es ein gutes Album, aber ich kann jeden verstehen, der sagt, es geht mir so dermaßen auf den Keks. Also so ein bisschen Lo-Fi und dann wird es aber plötzlich, wie gesagt, im zweiten Lied Pilot fast so Disco und sehr Indie-Disco-mäßig, aber halt ständig irgendwelches Geplucker und wo man sich vorstellt, da hockt einer im Keller, der kennt sich halt aus mit Computern. Und der schmeißt dann immer wieder irgendwelche komischen Geräusche in den Mix. Also sehr nerdig und gesangstechnisch denkt man wirklich, der langweilt sich beim Singen zu tun.
Also der ist wirklich das Gegenteil von Chris Martin. Der schafft es aus den schönsten Liedern irgendwie was Langweiliges zu machen.
Ja, das stimmt und das macht es auch aus. Irgendwo. Aber ich finde es trotzdem ein gutes und interessantes Album, vor allem wenn man sich vorstellt, dass es eine deutsche Band ist, die klingt wie irgendwelche amerikanischen Nerds. Also nicht, was jetzt den Akzent betrifft, weil der ist doch eher deutsch, finde ich. Vielleicht sogar absichtlich.
The No Twist waren zu dieser Zeit tatsächlich, wenn es den Begriff da schon so gegeben hätte wie heute, war eine Hipster-Band.
Ja, das stimmt.
No Deshalb Twist war Mucker-Band. Also viele Musiker haben No Twist gehört damals, in den späten 90ern schon. Die kamen auch eher so vom Post-Punk und wurden dann immer elektronischer. Und Neon Golden, das Album von 2002, ist eigentlich so das Großwerk, glaube ich.
Ja,
Opus Magnum. Und hat im Rolling Stone auch und auch im Musik Express überschwänglichste Kritiken damals gekriegt.
Ja, ich war mal im Jazzhaus bei denen,
ja, ich auch.
Vor ungefähr 10 Jahren. Und dann bin ich heim und habe sofort ein Lied geschrieben, das überhaupt nicht nach No Twist klingt.
Dann war es wahrscheinlich gut.
Ja, das heißt, das Supermodel ist pregnant. Es war sogar mit Refrain.
Ne? Nein, ich will nichts sagen gegen No Twist, aber ich fand sie immer arg langweilig.
Ja, obwohl langweilig ist, glaube ich, langweilig ist der Gesang, aber was so drumherum passiert.
Nee, es passiert echt eine Menge, aber und dennoch ist langweilig, das ist irgendwie so erstaunlich. Also für mich.
Du bist einfach nicht offen für The No Twist. Dein Bart ist noch zu kurz.
Martin!
Jo, ich habe ein Album dabei, das ich 2002 mit Sicherheit nicht gehört habe, weil mir das viel zu hart gewesen wäre. Und ich muss sagen, vielleicht bin ich mittlerweile schon in einem Alter, wo mir das wieder zu hart wird. Also das scheint eine kurze Aushaltbarkeit nur zu haben. Ich spreche von der Band Hatebreed. Die hatte ich, glaube ich, schon mal mit einem anderen Album dabei. Aber auf dem 2002er Album Perseverance ist mein Lieblings-Hatebreed-Lied und auch eigentlich eins meiner Lieblings- im weitesten Sinne Metal-Lieder überhaupt drauf, nämlich I Will Be Heard. Also Hatebreed ist so eine Hardcore-Band. Das Album hat 16 Songs und geht 38 Minuten. Also da wird einfach von vorne bis hinten nur durchgeballert, nur durchgeknüppelt. Jeder Song so 2 Minuten und ein paar zerquetschte, aber das reicht. Ne? Und Are We Be Heard ist so Hardcore-Songs neigen ja immer so zu diesem Verbrüderung und wir gegen alle anderen Thematiken und so. Aber das fängt an mit nahezu A Cappella, und zwar schreit er dann im Prinzip oder grunzt im Prinzip nahezu ohne Musikinstrumente nur ins Mikrofon. Now is the time for me to rise to my feet, wipe your spit from my face, wipe these tears from my eyes, und dann setzt halt alles ein und 3 Minuten komplett Abriss sozusagen. Und wenn man sich mal wirklich so denkt, oh, die Welt ist gegen mich und irgendwie heute ist nicht so mein Tag, dann macht man das an und dann hat man allen Frust und alle Aggressionen sind dann zumindest bei mir sofort aus dem Körper raus und alles ist wieder gut.
Okay.
Ja.
Höre ich mir auch nochmal an.
Wäre mir damals zu hart gewesen, dann später auch. Und jetzt ist es mir noch zu hart. Also, ja, das ist... du hast es ja auch schon mal als Hausaufgabe bei Lehrersprechtag aufgegeben. Das ist, ja. Ja.
Dann.
Den Frust habe ich nicht.
Habe ich noch einen ganz alten Helden. Und zwar macht David Bowie 2002 sein Album Heathen. Und ich habe es vor allem deswegen gewählt jetzt hier, weil ich damals, weiß nicht, ich kam von einer Bandprobe heim und machte Harald Schmidt Show an. Und in dem Moment kommt David Bowie in dieses Studio und spielt mit seiner Band, mit dieser großartigen Band, die er da hatte, mit dieser Bassistin, mit der Glatze und dieser Wahnsinnsband, der ja dann auch bei der Reality-Tour dann hatte, spielt er das Lied Everyone Says Hi. Und dann setzt er sich da noch zu Harald Schmidt auf den Stuhl und sie reden 5 Minuten. Und David Bowie er sieht fantastisch aus, er lacht, er ist witzig, er ist charmant, er ist die coolste Person überhaupt. Und Harald Schmidt macht wirklich ein tolles Interview mit ihm, also nimmt ihn auch echt ernst so. Und irgendwie, es hat mich total berührt. Ich dachte so, hä? Wie kann das sein, dass ich jetzt hier heimkomme und den Fernseher anmache und jetzt ist hier David Bowie bei Harald? Also ich fand das irgendwie Wahnsinn. David Bowie, ja? Also geht's noch abartiger? Gibt's noch jemanden, der jetzt das noch toppen könnte? Und das hat mich, bin ich sofort los und habe mir dieses Album gekauft, weil ich das Lied auch so toll fand. Und es ist ein schönes, wieder mal so ein gutes, spätes Bowie-Album. Nach seinen Experimenten in den 90ern hat er ja dann irgendwann ab 98 so sehr gut hörbare Pop-Alben gemacht, die immer so dieses Weirde, diese Bowie-Weirdness auch noch drin hatten, aber teilweise eben dann doch sehr eingängig waren. Zum Beispiel eben so Songs wie 515 oder Afraid oder Everyone Says Hi. Sind einfach schöne Bowie, schöne Pop-Songs mit so einem schrägen Bowie-Twist irgendwie drin. Und daher fand ich dieses Album immer sehr schön und hab's gern gehört. Und erinnere mich irgendwie, oder hab mich jetzt wieder erinnert an diesen Auftritt Harald Schmidt. Ich weiß gar nicht mehr, wieso der mich so von den Socken geblasen hat, aber ich glaube, es gab halt einfach niemand größer. Und ich dachte so, wie gibt es noch einen größeren Popstar einfach jetzt als David Bowie, der hier einfach so in der Harald-Schmidt-Show auftritt? Ich fand das Wahnsinn. Ja, nicht etwa in Wetten, dass oder so, sondern in so einem Kölner Studio, in einer Sendung, die nachts um 11 kommt.
Wo auch schon mal der Ersatztorwart vom 1. FC Köln interviewt wird.
Genau. Okay. Ja. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch eine Runde. Habt ihr noch Lust und Zeit?
Ja, sicher.
Und jeder noch eins. Zettel. Und dann können wir nächstes Mal schauen, was noch übrig ist.
Dann kommen wir jetzt zu einem Album, was der unser Bassist, der aber eigentlich der heimliche Gitarrist und eigentlich der wahre Musikexperte dieser Band ist. Eigentlich sollte der an meiner Stadt hier sprechen. Aber er hat dieses Album vorgeschlagen, nachdem er zuerst noch das Beatsteaks-Album vorgeschlagen hat. Aber dann habe ich ihm gesagt, ich habe die Beatsteaks hier schon so oft gehabt, gibt noch mal was anderes. So, und deswegen kam er dann, und das ist eigentlich auch gar nicht so eine schlechte Idee, mit Audioslave um die Ecke. Audioslave, das Album Audioslave. So, und ich glaube, da kann auch Marc einiges zu sagen, denke ich mal. Ich weiß, dass wir, als wir über dein Roman Alive gesprochen haben, da habe ich dich irgendwie gefragt von dem Unterschied zwischen Soundgarden und Audioslave, und da sagtest du, dass der Chris Cornell eigentlich bei Audioslave nur noch zum Schreien gezwungen wurde und viel mehr auch da nicht stattfindet. Aber trotzdem finde ich, dass das eigentlich eine ganz interessante Musik war, dieses Album. Also vor allem dieses erste, was ja, ja noch sehr an die Wurzeln dieser Supergroup erinnert. Audioslave sind ja eine Supergroup, bestehend aus Leuten von Rage Against the Machine und eben Chris Cornell von Soundgarden. Und dadurch hast du halt voll diese Musik eben von Rage Against the Machine mit drin, diese ja sehr experimentelle Tom Morello-Gitarre, der mit seinen komischen Gitarren-Solos so um die Ecke kommt, dann ziemlich harte Riffs und so, und auch ein sehr gut joggbares Album, wie ich finde. Und es ist so ein bisschen, ja, so eine Mischung eben aus Soundgarden, Rage Against the Machine und jede Menge Led Zeppelin ist ja irgendwie auch noch, so finde ich, mit drin. So, und ja, der wahre Audiosklave ist tatsächlich Chris Cornell, der schreit hier wirklich ganz schön rum. Shadow of the Sun wäre hier zu nennen, wo er wirklich, also wirklich komplett abdreht. Und trotzdem gibt es auch mal so ein bisschen unterschiedliche Songs, ruhigere Stücke. Am besten gefallen mir die Songs, die so ein bisschen so was von beidem haben. Und I Am the Highway wäre da so ein Song, den ich da irgendwie sehr schön fand. Das sind sehr lange Stücke im Vergleich zu dem, was Martin gerade gesagt hat, nämlich kaum ein Stück geht unter 4 Minuten und die meisten sind über 5 Minuten lang. Da passiert also während dieser Songs so auch so einiges. So, ich finde, das ist ein ganz kräftiges und irgendwie auch gutes und wichtiges Alternative-Album. So. Mhm.
Ja. Ich hatte, ja, du hast dich da gut erinnert. Das geht mir bei Audioslave eigentlich von Anfang an, ging es mir so, wo ich dachte, der arme Kerl, ja. Ja. Tom Morello überlegt sich halt einen Riff und sagt, sing halt mal was. So, und so klingt es halt irgendwie. Und ihm fällt halt nichts anderes ein, dann schreit er halt irgendwann.
Ja, dann schreit er
so. Aber es sind schon gute Momente und auch gute Songs. Ich finde, es wurde dann bei den späteren Alben noch deutlicher, dass ihnen eigentlich so ein bisschen die Songideen fehlen irgendwie. Und dass das Konzept ist, irgendwie Morello kommt mit einem Riff, der Drum und Bass spielen halt dazu und Cornell schreit. Und das war dann so mir ein bisschen wenig, vor allem im Songwriting. Aber Morello ist ein super toller, interessanter Gitarrist und auch ein sehr, sehr interessanter Typ, ja, politisch sehr aktiv, hat er mit Springsteen dann auch gemacht, fand ihn musikalisch auch nicht so überzeugend. Eigentlich, wenn er musikalisch, finde ich, ist immer eher problematisch, wenn Tom Morello dabei ist, obwohl ich ihn eigentlich ein super Typ finde, natürlich, und sehr interessant, und auch wenn man Podcasts und so, wenn er irgendwo zu Gast ist, ist er ein schlauer und engagierter und wichtiger Typ, gerade in den USA. Weiß nicht, was er für einen Einfluss hat letztlich, aber ich höre ihm gern zu auch.
Ja, dieses Audioslave-Album hatte ich tatsächlich damals auch, denn ich habe einen Cousin, der ist so 10, 11 Jahre älter als ich, und der war aber auch immer so ein cooler, jung gebliebener Typ, in Anführungsstrichen. Und der hat immer so versucht, mich schon so in meiner Jugend immer so, hier, guck mal, hör doch mal hier, so war das, und dann immer hier so dieses gebrannte Album, hier, hört ihr das mal an, und keine Ahnung. Und an viele kann ich mich da gar nicht mehr erinnern, aber an dieses Audioslave-Album, dass ich das damals von dem empfohlen bekommen habe, kann ich mich noch dran erinnern. Müsste ich eigentlich nochmal wieder reinhören, da habe ich nämlich einfach gar keine Erinnerung mehr dran. Ich weiß nur, dass ich das gehört habe damals.
Ja, ist gut, finde ich. Also, ja. Ich wusste das erst gar nicht mit dieser Supergroup und mit Tom Morello und so. Und dann höre ich das so und denke, hey, das klingt doch wie Rage Against the Machine. Mhm. So, und dann habe ich das erstmal erst nachgelesen. Also Chris Cornell wusste ich, aber dass da auch diese ganzen Rage Against the Machine-Leute drin sind, wusste ich vorher gar nicht. Also auch nochmal wieder den Horizont hier erweitert. Sehr schön.
Klaus. Ich komme jetzt mit einem Album, das habe ich Marc zu verdanken. Die hat er mir nämlich gebrannt, die CD. So illegales Zeug hat er früher gemacht. Und die Band heißt The Electric Soft Parade. Und das Album heißt Holes in the Wall. das Cover ist ganz schön. Das ist nämlich so ein geschwungenes Treppenhaus, was bei Vertigo, nur halt in rund. Und die Band klingt, finde ich, als hätten Oasis versucht, ein Strokes-Album zu schreiben. Und der Sänger klingt auch eher, also nicht ganz so wie bei The No Twist, aber auch eher unengagiert meistens. Aber es gibt bei dem Album viele schöne Refrains. Mhm. Ich schätze Refrains auch, auch wenn ich es selber oft vermeide, was vielleicht gar keine Absicht ist. Auf jeden Fall finde ich es ein tolles Album und ich habe es schon ewig nicht mehr gehört. Jetzt auf der Herfahrt habe ich es wieder gehört und habe bemerkt, ich konnte mich an jedes Lied erinnern. Das ist ja ein gutes Zeichen und konnte eigentlich dann sofort sagen, so, jetzt kommt gleich der Refrain oder jetzt kommt eine super Bridge oder Strophe. Also vom Songwriting ein sehr, sehr schönes Album. Und ich kann das allen Leuten empfehlen, denen die Strokes zu spitzig sind oder irgendwie zu zerklüftet, weil da wird halt eher mit Akkorden gearbeitet. Und es klingt, als wäre man zu Gast bei einer Band im Proberaum. Also der Gesang sehr trocken aufgenommen eigentlich, aber man hört, dass da Britpop verarbeitet wurde, aber eben gemixt mit so ein bisschen Strokes drin. Und ich glaube, dass die Band nicht unbedingt durch die Decke ging, aber so arg, dass sie Mark gekauft hat.
Und mir ja, also ich habe das jetzt auch nochmal angehört und dachte so, dass dieses Album niemand kennt, ist echt ein Skandal.
Ja, das stimmt.
Jedes Lied eigentlich ein absoluter Knaller. Wahnsinnig tolle Songs. Also meine Assoziation, die Strokes höre ich überhaupt nicht. Ich habe so Coldplay mit einem Rockgitarristen. So. war jetzt meine Assoziation.
Also ich habe gedacht,
jedes Lied ein Hit.
Oasis spielen die Strokes, aber halt mit Akkorden.
Ich zähle jetzt mal Bands auf, die ich da höre. Und bei jedem Lied eine andere. Blur, Oasis, Air, Beck und die Foo Fighters machen zusammen ein Album. Dann kommt das raus und die Strokes meinetwegen noch, wobei ich die nicht höre. Und Coldplay. Jedes Lied ein Hit. Und sehr, sehr erstaunlich, dass dieses Album nicht erfolgreicher war.
Ja.
Es ist wirklich ein Phänomen. Man fragt sich, wenn man das hört, wieso war das keine Stadionband?
Ja, das stimmt. Aber es klingt nicht wie bei Robbie Williams so, wir haken jetzt mal alles ab, was es so gab.
Nee, aber die Einflüsse sind also es ist auch nicht so weit weg davon. Ich dachte so, jetzt versuchen sie ein bisschen Blur. Und so. Ich habe sie ein bisschen zynisch unterstellt beim Hören. So.
Kann man machen.
Naja. War vielleicht auch das Problem.
Aber tolles Album.
Tolles Album.
Ich bin dir sehr dankbar, dass du mir das damals raubkopiert hast.
Ja, ich danke dir, dass du mich wieder daran erinnerst.
OG-Schulhofbrenner einfach, der Marc.
Ja, ja. Viele Jahre nicht mehr an dieses Album gedacht.
Ja, ich auch nicht.
Okay.
Okay, apropos Stadionband. Ich habe noch eine Metalband dabei, die wahrscheinlich eine der coolsten Bands ist, die man auf einem Metal-Festival hören kann, nämlich Blind Guardian aus Krefeld. Speed Power Metal Band aus Krefeld.
Die Bayer Uerdingen des Hardrock praktisch.
Verstehe ich nicht, musst du mir mal erklären. Okay, und dabei von 2002.
Bayer Uerdingen war der Fußballverein aus Krefeld damals.
Ah, okay.
Ja. Ah. Das Stadion hieß Grotenburg Kampfbahn.
Ja, Kampfbahnen gibt es hier viele, ja.
Gut.
Okay.
Wieder was gelernt. Das Album heißt auf jeden Fall A Night at the Opera und ist eines der musikalisch anspruchsvollsten Alben von Blind Guardian, würde ich sagen. Hat so progressivere Anleihen, würde ich jetzt sagen. Also es gibt keinen Song unter 5 Minuten und krassesten auf die Spitze treibt es dann And Then There Was Silence mit 14 Minuten, wo im Prinzip so der Stoff der Odyssee und der Ilias verarbeitet wird. Und es ist musikalisch komplexer als so dieser 0815 Power und Speed Metal, den man sonst eben hat. Und die Stimme von Hansi Kösch, von dem Sänger, ist sowieso mega geil. Und dementsprechend auch hier einfach ein wirklich, wirklich gutes Album. Und ja, also diesen 14-Minuten-Track, den muss man sich auf jeden Fall einmal anhören. Und ansonsten so zum Reinkommen ist Battlefield noch so ziemlich klassisch Blind Guardian, würde ich sagen.
Bist du so mit dem Blind Guardian-Oeuvre vertraut?
Schon.
Insgesamt? Ja. Wie würdest du das einschätzen im Vergleich zu den, diesen großen Alben da mit dieses Herr der Ringe-Album und so?
Ja, also ich finde dieses Nightfall in Middle-Earth steht immer so ein bisschen alleine, weil es ja dieses Konzept, so Konzeptalben finde ich immer so immer ein bisschen schwer, so mit dem Rest dann zu vergleichen. Man hört sofort, dass es Blind Guardian ist. Es hat nicht so diese, ich kann jetzt schwer in Worte fassen. Ja, es ist einfach für mich in Anführungsstrichen fast schon ein bisschen zu komplex. Ich bin ja eher so der dumpfere Typ, sage ich jetzt mal so. muss man ja keinen Hehl draus machen. Aber ist auf jeden Fall definitiv aber eins der bedeutenden Alben, würde ich sagen.
Mein Sohn hat jetzt gerade Valhalla entdeckt und wünscht sich das immer im Auto zu hören.
Das ist auch richtig gut.
Ja, gut. Das kann ich auch. Ja, er hat jetzt Halloween, also es ging jetzt eigentlich mit Halloween los bei ihm und jetzt hat er Blind Guardian irgendwie entdeckt im Urlaub, irgendwie durch so einen Freund, den er da getroffen hat und der hat ihm von Valhalla erzählt. Zwei Achtjährige, weißt du.
Sehr, sehr gute Freunde hat dein Sohn da, würde ich sagen. Jugendamt. Ja, ja.
Das gefällt dem Martin, glaube ich. Ja. Ja. Ja, ich fand es erstaunlich, dass ich von dem Album kein Lied kannte, obwohl ich Blind Guardian durchaus damals auch auf dem Schirm hatte, aber wir haben wirklich auch eher nicht ganze Alben damals gehört, sondern eher so die Signature-Tracks, eben Valhalla oder Mirror oder eben The Bard's Song. Das lief dann halt immer wieder in Dauerschleife und immer wieder. Da war kein Platz für dieses Album.
Ja, und das sind ja auch alles die älteren Stücke, ne?
Genau, ja, genau.
Das alles
wobei
aus den
wir das ja trotzdem später gehört haben. Also
ja,
wir
genau,
haben
ja das aber es ist alles aus den ersten, ich glaube, ein bis zwei Alben. Also wo jetzt auch noch mal fast 10 Jahre hier dazwischen sind. Ne?
Ja, also. Ja. Ich finde das Cover irgendwie noch krass. Dieses Höllenorchester. Hat so ein bisschen was von so einem Hieronymus Bosch Gemälde. So alles ist irgendwie völliges Chaos und alle leiden irgendwie so. Und der Dirigent sieht auch richtig böse aus und so. Also nicht schlecht, ja. So. Night at the Opera. Natürlich an Queen angelehnt.
Ja. Gut, dann habe ich noch eine Band, die habe ich auch in der letzten Folge, glaube ich, schon gehabt, aber diesmal sind sie mit ihrem Debütalbum, nämlich The Libertines, mit Up the Bracket. Und ich weiß nicht, irgendwie ist da auch was verloren gegangen. Es gab ja so diese Tradition, gerade in England, dass Bands immer erstmal Singles rausbringen, dann vielleicht bei Rough Trade oder so diesem kultigen Indie-Label und dann ist der New Musical Express Hype dann diese Band und die haben aber dann noch lang kein Album, sondern erstmal eine Single und so war es bei den Libertines. Von denen hat man schon gelesen, bevor das Album dann wirklich rauskam. Sie haben 2 Vorab-Singles, die in guter englischer Tradition dann auch nie auf einem Album erschienen sind, sondern immer nur Single Alben waren. Die Smiths war ja auch so eine Singles-Band und auch, ja, kommt ja aus dieser Tradition, wo Bands eigentlich eher Singles veröffentlicht haben und die Idee des Albums ist ja eigentlich erst so eine Sache von der zweiten Hälfte der 60er Jahre. Vorher gab es ja eher Compilations. Und im Indie-Bereich in England hat sich das so gehalten. Heute glaube ich nicht mehr, aber bei den Libertines war es eben noch so. Und da hatte man schon die ersten beiden Songs, Look Back Into the Sun oder so und What a Waster. Diese zwei haben dann schon für Aufsehen gesorgt. Damals noch schwer zu bekommen. Also ich habe mir da wirklich die Single-CDs dann irgendwie oder Maxi-CDs gekauft dann irgendwie, bestellt, glaube ich sogar noch in irgendeinem Laden. Und dann kam eben kurze Zeit später das Debüt raus. Hochgelobt allenthalben in der Musikpresse damals. Und es ist wirklich ein fantastisches Album, das ich so oft gehört habe. Das ist wirklich, ich habe es jetzt heute im Auto nochmal gehört und dachte, oh, ich glaube, ich habe es zu oft gehört. Es löst fast nichts mehr aus bei mir, es ist so wie so, oh, ich kenne es zu gut. Es hat mich unfassbar euphorisiert eigentlich zu dieser Zeit. Zusammen mit dem Strokes-Album-Debüt von 2001 dachte ich so, okay, Rockmusik ist noch nicht tot, es geht immer weiter und es ist, mir waren auch die Referenzen gar nicht klar, weil ich auch mit dem Postpunk gar nicht so vertraut bin, wie ich es heute bin und daher überhaupt nicht erkannt habe, auch wo das herkommt, was die da machen. Wenn man dann irgendwie die Buzzcocks kennt oder auch Richard Hell oder so, dann hört man schon, was die Libertines da auch für Musik gehört haben. Es ist im Vergleich zum zweiten Album, über das ich schon gesprochen habe, hier nicht ganz so zerschossen, aber es ist auch wieder so eine echt unwiderstehliche Mischung aus großen, großen Pop-Punk-Pop-Songs, aber wirklich runtergeschrabbelt, ja, schlampig gespielt. Es hat jetzt nichts mit Green Day oder so zu tun, es ist auch wesentlich weniger hart, sondern wirklich so sehr charmant runtergeschrabbelt, muss man wirklich sagen, aber mit großen, großen Melodien, wo fast die Kinks dann auch immer mal aufblitzen oder so von den Ideen. Dann dieser schäpse, zweistimmige Gesang und auch immer wieder so Mittelteile, wo man das Gefühl hat, sie brechen jetzt gleich zusammen irgendwie, keiner weiß mehr, was er macht. Und irgendwann finden sie doch wieder den Weg halt in die Melodie rein. Improvisiert wirkende Gitarrensoli, zweistimmige Gitarrenlinien, wo man nicht weiß, was passiert jetzt eigentlich gerade. Und dann gehen sie eben wieder in den Song zurück. Und ich wüsste auch gar nicht, was für ein Lied ich da hervorheben soll. The Boys in the Band vielleicht hat mir immer gefallen. Aber es ist jedes Lied ein Knaller. Kein Lied groß über 3 Minuten. Laufzeit wahrscheinlich so 33 Minuten und alles gesagt. Und auf der Rückseite sieht man dann auch so diese Haltung dieser Band, bestehend eben vor allem aus diesen 2 Sängern, Pete Doherty und Carl Barat. Und man sieht eben 2 sehr betrunken aussehende junge Lads, die sich eine Zigarette anzünden gegenseitig. Und das ist irgendwie, das waren die Libertines.
Ich fand das zweite Album eigentlich zugänglicher als das. Also weil du sagst, das ist zerschossen.
Ich find, ja, das zweite ist aber auch noch trashiger, finde ich. Also da sind auch Sachen drauf, wo man denkt, was um alles in der Welt machen sie eigentlich gerade? Während das bei dem es noch nicht ganz so extrem ist. Also beim zweiten gibt's Momente, wo man denkt so, okay.
Aber auch weltumarmende Momente.
Ja, die gibt's. Aber ich finde es, also das erste ist mein Album. Und hat mich damals auch sehr inspiriert dann. Wir hatten ja auch eine Band gegründet nach dem Tod von meinem alten Sänger Tobias, der dann das Ende unserer Band Blue Haze bedeutet hat. Und dann haben wir ja mit meiner Ex-Frau zusammen und den ehemaligen Mitmusikern von der Band Blue Haze dann ja so eine Glam-Rock-Punk-Band irgendwie kurzzeitig. Klaus hat noch die Fotos gemacht. Wir haben eine Demo-CD aufgenommen und die war so eine Mischung aus, sollte so eine Mischung sein aus Blondie, den Libertines und den Strokes.
Hat er auch
und
da so
war dieses Album sehr inspirierend und wichtig auch für das, was wir da mal gemacht haben für 1-2 Jahre. Bevor wir gemerkt haben, das sind wir nicht.
Das bist nicht du.
Bei mir im Kunst. Doch kein Pete Doherty Leben, ja?
Nein, das waren wir nicht.
Der Marc ist nicht der Lad, der sich locker eine Zigarette anzündet.
Ja.
Der eine Pizza quer reinschiebt.
Gut, dann haben wir doch wieder eine ganze Menge abgearbeitet. Über das Jahr 2002. Und machen in einer Woche den zweiten Teil. Da gibt es noch einige Filme, nochmal ein bisschen was vom Dimmery und dann nochmal jeweils 2 Alben von uns. Und ich bedanke mich.
Ich freue mich.
Wir bedanken uns.
Jo. Ja, freue mich auch sehr auf nächste Woche. Dann geht es nochmal richtig ab.
Ja, da machen wir aber mal gar keine Gefangenen mehr. Okay. Also gut, dann trotz allem. Ich weiß nicht, muss man sagen, so, wenn der dritte Weltkrieg gerade vor der Tür steht. Dennoch bleibt ruhig und hört die Libertines und Hatebreed.
Und Slipknot. Spielt Ballerspiele.
Genau. So. Macht's gut. Ciao. Bis bald. Ciao.
Ciao.
Tschüss.